96. Minute.
Hallo und herzlich willkommen zur 36. Folge von 96. Minute, dem Hannover 96 Podcast. Mein Name ist Henne und ich sitze hier mit Hannes und Gianni. Grüß euch Jungs.
Moin. Hallo. Sehr viele Sechsen im Intro.
Oh ja. Und Gianni, bevor wir ins Spiel reingehen, wie war die Fahrt? Du warst ja unser Korrespondent vor Ort, unser Schlachtenbummler. Jetzt gar nicht aufs Spiel bezogen. Wie war die Fahrt? Wie war die Wurst? Wie war das Bier? Wie war der Block?
Wie war das Wetter? Und wie war die Bratwurst, die du gegessen hast?
Fangen wir mal mit der Anfahrt an. Anfahrt war soweit entspannt. Ich bin mit dem Auto gefahren, gab ein, zwei Umleitungen, die einen aber nicht groß dran gehindert haben, in Karlsruhe anzukommen. Catering im Süden ist ja bekanntermaßen bekannt dafür, dass es Weißweinschorlen gibt. Die wurden natürlich auch wieder in besonders hohem Maß im Gästeblock verzehrt. Eine Feuerwurst gab es. Die war ebenfalls sehr schmackofatz.
Trinkt man die Weißweinschorle dann so aus Bierbechern, aus so Plastikbechern?
0,5. Schön halben Liter. Gab es sowohl in süß als auch in gemixt mit Wasser. War soweit in Ordnung. Wetter war erste Sahne. Ich weiß nicht, ob man es im Fernsehen so wahrgenommen hat, aber es war brutal warm, gerade in der Sonne. War echt eine angenehme Tour.
Ey, ist dir mal aufgefallen, du wirst es auch wissen, dass Gästeblöcke sehr häufig in der Sonne sind? Es scheint einfach so konzipiert zu sein, dass Gästeblöcke immer in der Sonne sind.
Habe ich so noch nicht drauf
geachtet. Haben wir nach Paderborn auch schon drüber geredet.
Haben wir nach Paderborn auch drüber
geredet? Stimmt, Paderborn, ja. Ist mir tatsächlich so jetzt direkt nicht
auf. Ein Auge drauf.
Aber, in Hannover war es halt arschkalt, wo wir morgens los sind. Ne? Da hat man schon überlegt, okay, kurz oder lang, die klassische Frage, die man sich morgens stellt. Ich habe mich glücklicherweise für kurz entschieden. Ja, genau, ich habe die
abtrennbare,
mit Reißverschluss eingepackt, die Dreiviertel, genau.
Sicher ist sicher.
Glücklicherweise für kurz entschieden, haben wir nicht bereut.
Stark.
Geil.
Ja, wir sind mitten in der Crunch-Time und unser Trainer hat ja unter der Woche ein Interview über die Hannover 96 YouTube-Seite gegeben. Fand ich ganz interessant, ne, dass in so einer wichtigen Woche mal vor der Pressekonferenz einfach ein Interview mit ihm gedroppt wird. Fand ich ganz erfrischend.
Ich dachte mir so, das kannst du halt vorher absprechen. Hier stellen wir mir die und die Fragen, weil da würde ich gerne was zu sagen. Weil ich glaube, der hat einfach aufgegeben mit der PK. Der hat gesagt, komm, ich kriege nicht die richtigen Fragen, um das zu sagen, was ich möchte. Komm, wir machen hier mal ein neues Format.
Ja, und dann haben wir kurz gehofft, er macht jetzt eine richtige Ansage, so von wegen, wir wollen aufsteigen. Aber er hat das so in seiner tizischen Manier dann so zwischen den Zeilen, konnte man dann so raushören, wir haben jetzt vier sehr wichtige Spiele und diese vier Spiele wollen wir alle gewinnen. Ja. So, wir sind oben dran, wir sind in Schlagdistanz und dann so seine typischen, ja, der Gegner bringt halt auch Qualität mit, ne? Und wir wollen unser Spiel durchdrücken und eine Tabelle gucke ich, also bringt mir nichts. Nee, gucke ich nicht. Naja, aber wir sind in der Crunch-Time und deswegen ist mir erstmal wichtig, wir fangen jetzt mal hinten an. Also wir haben noch vier Spiele und die wollten wir alle gewinnen und das erste von diesen vier Spielen haben wir gewonnen.
Jawohl.
Und zwar mit 3:1 und ich habe gestern wieder ganz, ganz viel Negatives gesehen und deswegen wollte ich heute mal hinten anfangen, weil wir gehen auch gleich noch ins Spiel rein und werden auch noch ein bisschen was kritisieren, aber man muss ja letztendlich jetzt sagen, jetzt kommt die Zeit, wo es um Zählbares geht. Ne? Und Gianni, du hast den Beutel mit den 3 Punkten im Kofferraum mitgebracht gestern.
Wohlauf in Hannover angekommen, ja.
Ne? Ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich habe euch ja letzte Woche tippen gehört und ihr wart ja auch ziemlich guten Mutes und sehr euphorisch und unsere Hörer bei Instagram haben auch so teilweise 3-0, 4-0 habe ich oft gesehen, getippt. Vorweg, also was war das für eine Gemengelage? Ne? 96 fährt da halt mit einem schweren Rucksack hin. Ne? Es war klar, wenn die das nicht gewinnen, dann wird es schwierig. Das heißt, zum Siegen verdammt eigentlich nach dem Unentschieden letzte Woche. Und der KSC, also das, was man so gelesen hat, klang irgendwie so, KSC ist eine völlig blinde Mannschaft. KSC eine super erfahrene Mannschaft mit wirklich gefestigten Zweitligaspielern, für die es um nichts mehr geht. Die konnten frei aufspielen Und vor allen Dingen, die haben ja so ein bisschen diese Abschiedstournee von ihrem sehr geliebten und geschätzten Trainer Christian Eichner, den sie ja eigentlich, so hört man ja aus der Mannschaft, nicht gehen lassen wollen. Fand ich erstmal echt nicht ganz so ohne, ne? Also 96 mit Druck und KSC, ja, eigentlich nicht so wirklich was zu verlieren. Und das kommt auch noch mit rein. Stellt euch mal vor, ich hätte euch in der Winterpause gesagt, dass wir mit der Dreierkette Ocon, Leopold und Allgeier in die Crunch-Time gehen.
Hätte ich ausgelacht.
Ja, ne? Also das kommt auch noch dazu, ne? Also wir haben halt auch so ein bisschen Personalsorgen, teils durch Spielform, teils durch Verletzungen. Und von daher bin ich jetzt erstmal zu diesem Zeitpunkt super froh und super stolz, dass das gestern geklappt hat. Und trotzdem wollen wir jetzt mal nochmal so ein bisschen reinzoomen und das Spiel für euch nochmal besprechen. Wie immer starten wir mit der Startelf rein. Letztendlich kam dann neu im Tor Ocon, Leopold, Allgeier in der Dreierkette. Also das, was wir so ein bisschen gehofft hatten, dass Leopold im Mittelfeld spielt, ist nicht eingetreten. Er wurde tatsächlich wieder nach hinten gezogen. Tomiak erstmal auf der Bank, aber wieder zurück im Kader. Neubauer auf rechts tatsächlich. Matsuda komischerweise auf links. STT auf der 6, Aseko auf der 10 und vorne links Taibi, vorne rechts Bundu, wie erhofft, und vorne Chelman. Etwas überraschenderweise waren auch Yokota und Nielsen doch mit im Kader. Die waren unter der Woche beide angeschlagen gewesen. Und was mich auch gefreut hat, Franz Roggo mal wieder seit längerer Zeit auf der Bank gewesen. Freut uns ja immer, den Jungen zu sehen. Einfach ein guter Typ. Ja, dann gehen wir mal rein. Ich muss sagen, der Beginn war, ich weiß nicht, wie du es vor Ort wahrgenommen hast, Johnny, aber ich fand den Beginn etwas nervös. Es gab viele fahrlässige Ballverluste und man hat gemerkt, dass der KSC im Prinzip, und das hat interessanterweise Eichner nachher auch nochmal bestätigt, dass die haben genau das gemacht, was die Top-Teams vorher gegen uns auch probiert haben. Die sind im 1 gegen 1 gegen uns angepresst und haben wirklich versucht, unser Spiel zu unterbrechen. Und immer wenn so eine Mannschaft unser Spiel unterbrechen will und uns nicht in den Spielfluss kommen lässt, hat die Mannschaft da erstmal Probleme mit. So ab der 10. Minute haben sie dann aber so ihre Stabilität im Spiel gefunden. Was ich sehr interessant und sehr auffällig fand, war, dass wir versucht haben, das Spiel sehr breit zu machen. Also Matsuda war auf der linken Seite sehr, sehr weit außen, sehr, sehr weit vorne. Und Bundu war auf der rechten Seite sehr, sehr weit außen und vorne. Also Taibi war gar nicht sozusagen der Flügelspieler, der war eher so nach innen versetzt und Matsuda und Bundu sollten außen die Breite halten. Und das war dann auch die Erklärung dafür, dass Neubauer hinter Bundu spielen sollte und Matsuda halt auf links. Das war, glaube ich, die Idee, ne? dass die eben über außen dann in die Tiefe kommen. Und das ist in der 17. Minute dann auch gut gelungen. Neubauer spielt nach innen auf Aseko. Der legt weiter in den Strafraum auf Taibi und Taibi mit einem wunderbaren Klatschpass in den Lauf von Mustafa Bundu. Und wir haben es gehofft, wir haben es predicted und Bundu legt das Ding ins lange Eck.
Es war so ein geiles Tor. Also wirklich, es war ein richtig schön rausgespieltes Tor. Das ist genau das, was wir sehen wollen. Wie Neubauer ins Pressing geht. Brutal, sofort von Aseko der Steckpass durch. Taibi, einfach geil. Also wirklich komplett Momentum getroffen. Und Bundu zeigt, er kann es doch vorm Tor. Ne? Das war ja in der Hinrunde oftmals so ein bisschen seine Schwäche, der Abschluss. Erster Schuss, erstes Tor.
Ja, also in dieser Szene hat man vor allem wieder gesehen, was Taibi für eine Qualität im Fuß hat, ne? Also dieser Pass von Taibi in den Lauf von Bundu, der war so perfekt gespielt.
Ja, perfekt on point, ja.
Wirklich ein sehr, sehr schönes Tor und auch wieder eine Qualität der Mannschaft, ne? Dass man auswärts dann irgendwie erstmal nicht ganz so gut ins Spiel kommt und dann aber 1-0 in Führung geht durch ein sehr schön kombiniertes Tor. Super gut und dann so um die 20. Minute habe ich dann aufgeschrieben, sie haben das Spiel wirklich im Griff. Auffällig war, dass das STT von der 6 sehr lange hohe Ballwechsel immer gespielt hat. Das heißt, er hat immer versucht, Matsuda oder Bundu außen zu schicken. Ne? Das heißt, die Idee von Tietz war wirklich, schnell hinter die Kette zu kommen, in Tiefe zu generieren und dann eben auch Kellmann zu finden. Ich muss sagen, Kellmanns Laufwege waren gestern total glücklos. Also der ist über den Platz gelaufen, der war überhaupt nicht integriert in dieses Spiel. Also ich habe mir hier jetzt ungefähr zwischen 20 und 30 aufgeschrieben, Taibbi mit super guten Steck- und Klatschpässen. Der hat ganz viel versucht, irgendwie die Ebenen zu überbrücken. Aber Kellmann ist immer angelaufen und dann kam aber der Ball überhaupt nicht in seine Richtung, Kopf runter und also tat mir echt weh, den zu sehen gestern.
Mir auch. Und super schön, dass du es hier ansprichst. Er tat mir auch ein bisschen leid. Und ich habe ein bisschen Datenanalyse betrieben. Der hatte in 16 Minuten 8 Ballkontakte. Kein Torschuss. Ich glaube irgendwie 8 Ballkontakte. Alter, davon hat er, ich glaube, 3 Fehlpässe. Also irgendwie eine Passgenauigkeit am Ende noch von 40% oder so. Also bei dem lief es gestern gar nicht und da habe ich mir mal seine Heatmap angeguckt, das sieht auch so aus, der ist da irgendwie ein bisschen rumgelaufen, der hat gar nicht ins Spiel gefunden, der war irgendwie völlig fehl am Platz und es hat sich für mich so eine Zeit lang so angefühlt, als würden wir zu 10 auf dem Platz stehen und war irgendwie so ein bisschen die Bestätigung unserer Vermutung aus den letzten Wochen schon.
Ich hab dann so gedacht, ja gut, aber ein Neuner macht's halt auch aus, ähnlich wie die Woche vorher, dass man ihn lange nicht sieht und plötzlich taucht er auf und köpft das Tor rein. Im weiteren Spielverlauf sollten wir dann ja aber sehen, dass Tietz auch nicht zufrieden war mit seinem Spiel, ne? Und auch gesehen hat, dass er eben nicht so gut eingebunden war. Ich muss sagen, Allgeier und auch Neubauer und Leopold, die haben das so in der Raumdeckung zusammen ganz gut organisiert gekriegt. Also die ersten 30 Minuten habe ich von Warnizek gar nichts gesehen. Das war eher dieser Herold über links, der hat ziemlich viel Gefahr gebracht. Aber Warnizek war ziemlich aus dem Spiel genommen, der wirkte teilweise sogar echt genervt. Also das hat mir ganz gut gefallen. Wobei ich euch sagen muss, und jetzt kommen wir so in die Schlussphase der ersten Halbzeit, mir gefällt das mit Leopold da hinten nicht. Null. Also im Aufbau kann ich das durchaus verstehen, weil Leopold ein recht sicherer Passspieler ist, das wissen wir. Der hat natürlich auch die Spieleinsätze in dieser Saison gehabt, dass der so einen Ablauf hat, ne? Der verarbeitet die Bälle gut, der weiß, wen er anspielen kann und so. Aber defensiv, wenn wir dann überspielt werden mal schnell, dann spielen wir halt mit zwei Spielern eigentlich nur hinten und das sind Allgeier und Okon und die müssen dann im Raum irgendwie teilweise gegen 4 Leute verteidigen und Leopold kommt dann wie so ein freier Innenverteidiger, der keine wirkliche Zuordnung hat, irgendwie dazu, wo er jetzt gerade mal so ist, so wirkt das und das ist mir ein bisschen zu offen da hinten.
Vor allem bei hohen Bällen, ne, die sie gestern oft geschlagen hat, 20 Flanken im Spiel und da Enzo segelt da unter den Dingern durch und da ist ihm auch einfach gar kein Vorwurf zu machen, aber der hat weder da die Höhe oder die Größe, noch hat er das Gewicht, um da irgendwie mal ein bisschen ins Tackling zu gehen. Die überspielen den und da kommt er auch nicht wirklich in die Zweikämpfe.
Ja, und Allgeier und Okon wirken dann immer so unglücklich, die sehen so unglücklich dann aus, aber letztendlich spielen die teilweise halt, wie gesagt, gegen 2 Männer im Raum irgendwie, ne, und müssen zusehen, dass sie das irgendwie löschen, ne, weil Leopold dann einfach so in die 6 mit vorschiebt, ne, und die dann zu zweit da hinten sind, das gefällt mir nicht so gut.
Genau, das ist der gute Punkt, durch die Unsicherheit von Leopold hinten, die nicht direkt spürbar ist, haben aber die beiden anderen viel, viel mehr Verantwortung hinten drin und genau das, was du gerade gesagt hast, ist gestern leider auch öfter passiert, dass ein Okon dann auf einmal 2 Gegenspieler vor sich hatte und nicht wusste, wen er von den beiden gerade nimmt, weil Leopold nicht da war. Ja. Ist irgendwo aus der Not heraus, ja, verstehen wir. Wir haben ja letzte Woche auch drüber gesprochen, dass wir nicht wirklich ein Freund davon sind, dass Enzo hinten drin steht. Aber genauso war Gita einfach ein Unruheherd im letzten Spiel. Und ich fand es daher schon irgendwo konsequent, einen Gita auf die Bank zu setzen. Ich hatte tatsächlich Hoffnung, dass vielleicht ein Bobo Tomjak direkt reinrückt. Er hat mit Enzo gestartet, aber ich hoffe einfach, dass nach dieser Woche einfach ein Haken dahinter ist.
Ja. Also ich will mich nochmal Henriks Lob anschließen, dass es mit Ball bei Enzo einfach so gut läuft. Ne? Der hatte auch gestern wieder, das muss ich mich auf der Zunge zergehen lassen, der hat sehr viele Pässe, die er spielt. Der hat 92% angekommene Pässe, die er spielt. Das muss man sich mal reinziehen. Und da sieht man ja, was er mit dem Ball kann. Und dass auch aus meiner Wahrnehmung nicht sein Potenzial verschenkt wird, aber er spielt da irgendwie als Notlösung und da kann er nicht ganz so glänzen durch seine nicht ganz so starken Zweikampfskills und das ist schade, weil ich glaube, wenn er eine Position weiter vorne spielen würde, hätte diese Ballqualität viel mehr Impact. Safe. Und dann STT auch noch ein Stück weiter vorne.
Sehr gut auf den Punkt gebracht.
Genau, das ist es. Ne? Tietz entscheidet sich da für unseren Ballbesitz gegen unsere Defensive und das ist halt sein fußballerischer Ansatz.
Ja, absolut.
Ne? Das ist ja genauso wie bei den Ecken, wo wir seit Monaten schon sagen, mach eine Eckenkontersicherung, aber er will eben die Ecke vorne bestmöglich besetzen. Ne? Aber jetzt kommen halt so zwei Szenen, wo wir da echt blank gelegt werden und wo man merkt, dass es da einfach an Zuordnung und an Positionierung fehlt. In der 39. Minute gab es schon die Top-Chance für den KSC, da kam eine Eingabe über links rein und Förster muss den eigentlich verwerten, ne? Trifft den zum Glück nicht. Dann habe ich so gedacht, okay, das war jetzt der Schuss von Bug, jetzt in die Halbzeit kommen und Tomiak bringen. Habe ich mir in dieser Szene gedacht, in der 44. kommt es dann aber dazu, dass Schleusener nochmal eine Spur freier war als Förster. Also wirklich völlig blank. Hannes, du hast es so schön geschrieben, der hatte Zeit anzunehmen, der hatte Zeit hochzugucken, der hatte Zeit, sich den Ball nochmal zurechtzulegen und Zeit in Ruhe zu schießen. Und ich habe da auch auf Leopold geachtet, der hatte da eben überhaupt gar keine Zuordnung zu irgendwem. Und das hatte sich leider zu diesem Zeitpunkt ein bisschen angedeutet, ne? Weil man hat dann dieses stabile Spiel, was man dann durchaus im Griff hatte, wieder so ein bisschen durch Passivität und auch durch fehlende Defensivzuordnung abgegeben. Und so sind wir mit einem 1-1. In die Halbzeit gegangen. Ich war dann gespannt, wie Tietz reagiert. Wir sind ja mittlerweile gewohnt, dass in der Halbzeit dann immer irgendwas passiert und ich war mir sehr, sehr, sehr sicher, dass Tomiak kommt und Leopold da rausgezogen wird. Es kam aber anders und da müssen wir kurz drüber sprechen. Chakrun und Udenne kamen zur Halbzeit rein und tatsächlich sind Aseko und Neubauer rausgegangen. Das hat mich ziemlich überrascht. Also mich hat zum einen überrascht, dass Aseko gehen musste. Den hätte ich gerne noch ein bisschen weiter gesehen. Ich weiß nicht, ob der zurzeit nicht ganz fit ist. War die Woche davor ja auch schon früher ausgewechselt worden. Und Neubauer hat mich auch überrascht, dass er Matsuda draufgelassen hat und Neubauer rausgeholt hat. Wie waren eure Gedanken dazu? Was hatte er vor?
Also im Stadion war ich tatsächlich überrascht, gerade auch über Aseko. Habe ja letzte Woche schon gesagt, dass ich ihn eigentlich als einer der wenigen sehe, die 90 Minuten auf dem Platz stehen müssen. Nachdem ich mir die Zusammenfassung angeguckt habe heute Morgen, habe ich schon so ein bisschen Verständnis für gehabt. Gerade mit Blick auf das 1-1, wo du sprachst gerade an, Thema Zuordnung. Das war ja dieser Angriff, der über unsere linke Seite kam. Nokon, der sprintete dann noch hinterher und der Flügelspieler, der verlagerte das Ganze so ein bisschen rüber nach links. Dadurch, dass Okon ihm hinterher ist, stand er natürlich nicht hinten in seiner auf seiner linken Seite der Innenverteidigung. Und eigentlich, so wirkt es zumindest in den Bildern, hätte ein Aseko den Weg machen müssen, weil er lief halt quasi kurz hinter ihm her. Aber Okon halt mit einem viel höheren Tempo und Aseko, der trappte da nur hinterher, hat überhaupt nicht den Weg genommen, hat überhaupt nicht die Situation geschnallt, welcher Raum da hinten entsteht. Und genau dann standen Leopold hinten als Kleinster in der Dreierkette gegen zwei Karlsruher. Und ich, also als ich die Situation gesehen habe, dachte ich mir nur, Alter, was zur Hölle war mit Aseko in der Situation los? Überhaupt nicht geschnallt, dass er da ein bisschen ins Tempo kommen muss. Und grundsätzlich in der einen oder anderen Szene, die man in der Zusammenfassung gesehen hat, wirkte er tatsächlich irgendwie nicht so, wie man ihn kannte. Ich weiß nicht, was los ist mit ihm. Nur das Ding ist halt, ja gut, er wurde letzte Woche früher rausgenommen. Ich glaube, das war irgendwann rund um 60. Minute. Da waren wir schon überrascht. Jetzt zur Halbzeit. Wir haben jetzt natürlich eine andere Situation. Wir befinden uns jetzt 3 Spieltage vor Ende der Saison. Jetzt kannst du den halt, diesen 20-Jährigen nicht mehr so kitzeln, indem du ihn mal vielleicht auch mal ein Spiel auf der Bank lässt. Es muss halt jetzt funktionieren. Ne? Wir brauchen ihn halt jetzt.
Ja. Vielleicht ist Tietz Ansatz dann zu sagen, wenn jetzt nicht geht, dann habe ich habe ich eine unfassbar starke Bank und jetzt ist jetzt und dann probier's mit wem anders.
Also was mir aufgefallen ist, was immer häufiger zu lesen ist, ich glaube seit 3 oder 4 Wochen, ist, dass er immer mal wieder früher das Training abbricht oder individuell trainiert. Ne? Und ich weiß nicht, ob es in der letzten Woche war oder in der vorletzten Woche, da habt ihr die Folgen gemacht, da wurde angekündigt, dass er gar nicht spielen kann, weil er angeschlagen war. Da hatte ich noch, ich weiß nicht, war es das Paderborn-Spiel oder das Darmstadt-Spiel, wo einer der Trainer sagte, ja, wir wären noch ganz froh gewesen, wenn Aseko mal ausgefallen wäre, aber dann wurde er doch aus dem Hut gezaubert hier. Also vielleicht schleppt er auch wirklich irgendwas mit rum und ja. Tietz guckt, dass er den jetzt irgendwie noch für die letzten Spiele zumindest mit an Bord hält, was ja dann wiederum smart wäre, da stecken wir ja nicht drin. Neubauer hatte ich tatsächlich auch beim Gegentor beobachtet, da ist er auch nicht richtig rausgerückt, vielleicht war das auch so eine kleine Bestrafung. Gefreut hat mich Udenne, sollte die Freude auch später zurückzahlen, aber ich habe auch nicht so ganz verstanden, was mit Udenne in der Rückrunde passiert ist. Ich habe kein Spiel von ihm gesehen, was es irgendwie mir erklärt hätte, dass er plötzlich von einem absoluten Stamm- und Unterschiedsspieler zu einem Bankspieler geworden ist, der teilweise gar nicht mehr reingekommen ist. Von daher, da habe ich mich gefreut. Gehen wir mal rein in die zweite Halbzeit und ich sage euch schon mal vorweg, die hat mich ganz schön mitgenommen, diese Halbzeit. Also ihr habt es ja in der Gruppe gesehen. Johnny, du bist dann nachher auf der Rückfahrt aus Karlsruhe die Gruppe durchgescrollt, weil ich irgendwie 60 Nachrichten geschrieben habe, weil ich nicht klarkam. Ich saß alleine vorm Fernseher. Ich habe rumgeschrien. Also das war mir viel zu aufregend. In der 54. habe ich schon so langsam Puls gekriegt, als Ocon völlig dumm eine Ecke verschuldet und den Ball wegtritt und gelb zieht. Zu so einem Zeitpunkt, wo du dir so denkst, warum holst du dir jetzt gelb, weil du einen Ball wegschießt? Ne? Zu so einem Zeitpunkt, wo man echt gerade drauf und dran war, dieses Spiel aus der Hand zu geben, hat mich tierisch geärgert. In der 60. Minute war es echt ein zähes Spiel und dann hat Tietz was gemacht, wo ich echt dachte, okay, jetzt wird's aber völlig wild. In der 60. dann schon Kellmann rausgeholt. Und Jokota gebracht, Jokota auf den rechten Flügel und Bundo vorne auf die 9.
Ich fand es so geil.
Und da dachte ich so, okay, jetzt Tietz ist wild, aber ich öffne mich jetzt mal dafür. Bundo auf die 9, okay, let's go.
Ich fand's so geil. Und tatsächlich hat mich mein Platznachbar auch angesprochen. Er sagt, ja, warte mal, jetzt nimmt da Kellmann raus und bringt Jokota. Wer spielt denn auf der 9? Und ich direkt wie aus der Pistole geschossen, Bundo.
So, und dann habe ich gerade darüber nachgedacht, wie ich das finden soll und habe ich geschrieben, Jungs, Elfmeter, geil, Elfmeter, unser ehemaliger Spieler Marcel Franke kriegt den Ball an die Hand und ich war mir sehr sicher, dass das ist ein Elfer und dann wird er rausgeholt und dann kam aber leider etwas, was im Fernsehen gar nicht ersichtlich war, erstmal STT stand leider im Abseits. Was ich da zu dem Zeitpunkt schon beobachtet hatte, STT hatte schon den Ball in der Hand, der war so heiß, diesen Elfmeter zu schießen und ich dachte in dem Moment, ja geil, das ist genau der richtige Spieler für Elfmeter und der hat so Bock, das Ding in die Maschen zu dreschen, aber es war ihm zu dem Zeitpunkt leider noch nicht vergönnt und er wurde wieder zurückgenommen, völlig zu Recht, wegen Abseits und dann Hannes, sind wir so ein bisschen ins Schreiben gekommen, weil wir echt genervt waren. Ne? Es war zu wenig zwingend, es kamen keine Schüsse. So ein bisschen dieses Problem, was unsere Mannschaft oft hat. Sie wollten den Ball ins Tor tragen, viel zu viel klein, viel zu wenig Zwingendes. Und es war dann echt so zwischen 60 und 70 kein schönes Spiel. Ja. Nicht schön anzugucken.
Nee, überhaupt nicht.
Ne? Und da habe ich so gedacht, oh, Tietz, ob du dich da jetzt nicht ein bisschen zu sehr verzockt hast mit deinen Experimenten, hatte ich ein bisschen Sorge. In der 69. Minute ging mein Puls dann noch höher, weil Vanicek da ausnahmsweise Ocon mal weggelaufen ist und Ocon ihn ganz leicht streift und Vanicek zu Boden geht. Wir haben es geschrieben, wir haben alle gesagt, kein Elfmeter.
Ich dachte, er pfeift.
Aber genau, in Real Life sieht das schon so aus.
Ach, da, also in Echtzeit.
Da gibt's halt Schiris, die ganz straight dann auf Elfmeter zeigen, ne? Und hätten wir uns nicht so richtig beschweren können, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ein VAR das zurückgenommen hätte.
Nee, deine Worte, ja, nee.
Aber es war zu wenig. Es war zu wenig und ich bin froh, dass das nicht schon wieder so eine Szene ist, über die wir jetzt stundenlang reden
Gott
müssen.
Gott sei Dank.
Das Glück ist auch mal auf unserer Seite, weil, wie du gerade schon gesagt hast, ich glaube, wenn er den gepfiffen hätte, da wäre der VAR nicht reingegangen. Das ist eine Situation in dem Tempo, da reicht manchmal schon so ein kleiner Kontakt und der war halt auch da, sowohl oben als auch unten. Und Vanicek ist ja eigentlich nicht so ein typischer Spieler, den man halt kennt, der aus so einer Situation dann auch was macht, sondern der versucht halt wirklich aus jeder Situation irgendwo eine gefährliche Situation zu entwickeln. Da haben wir echt Glück gehabt.
Ja, und eine Minute später war Vanicek schon wieder frei im 16er gewesen. Riesenchance für den KSC. Also das, was wir eben schon gesagt hatten, es war wirklich teilweise polenoffen hinten bei uns. Auch dadurch, dass Leopold dann immer weiter vorgeschoben ist, weil er einfach diesen Ballbesitz dann erzwingen wollte. Und Ocon und Allgeier wussten dann teilweise hinten gar nicht mehr, ne, wo sie noch hingucken sollen vor lauter Gegenspieler. Und dann sind die Beine ja dann auch irgendwann schwer. Dafür muss man sagen, ey, vor allen Dingen ein Allgeier, was der für eine Entwicklung genommen hat. Super, super gut. So, in der 74. gehen dann Bundo und Matsuda raus und Harvard Nielsen und William Kokolo kommen rein. Und spätestens da habe ich gedacht, ey, Tietz, sag mal, also, was hast du gesoffen?
Ja, vor allem, ich dachte kurz Kokolo gesehen, er will es übers Tempo probieren. Ja. Achso, Nielsen kommt auch. er hebt sich seinen eigenen Plan wieder.
Und dann sagte der Kommentator, und jetzt bringt er mit Nielsen hier einen absoluten Vollstrecker.
Ja.
Also, wann war der Mann Vollstrecker? Das ist schon sehr, sehr lange her. Ich habe gesagt, Trainer, ey, das ist nicht dein Ernst. Du hast wirklich schöne Haare heute und dein Fred Perry Polo steht dir ausgezeichnet gut. Du bist wirklich gut in Shape, aber so langsam gehst du mir wirklich auf den Zünder. Aber, vertraut dem Trainer. Denn in der 77. Minute hatte Nielsen schon eine riesengroße Chance. Und das ist ganz witzig, ich habe jetzt hier noch so 5, 6 Stichpunkte in dem Spiel und alle haben 3 Ausrufezeichen. Also es zeigt so ein bisschen, wie meine Gemütslage dann war. Großchance Nielsen und er macht ihn nicht rein. Aber 4 Minuten später und das ist so eine geile Szene und vielleicht werden wir noch viele Jahre an diese Szene zurückdenken. Udenne wird geschickt, setzt sich durch im Zweikampf, bleibt stabil, dringt mit so viel Willen in den 16er ein. Genau das, was wir uns die ganze Zeit gewünscht haben. Schießt aufs Tor, schön ins lange Eck. Zuvor von Harvard Nielsen großartig erobert der Ball. Also wirklich die Spieler, die reingekommen sind. Macht das Tor, dreht ab und ich denke, wo rennt der hin? Wen sucht er? Und wen hat er gesucht? Leo Weinkauf, der aufs Spielfeld gelaufen ist, gejubelt hat, ne, als würde er die ganze Zeit voll mitspielen. Also was für ein geiles Tor, was für eine geile Szene.
Übelst.
Gianni, wie war's im Block?
Ja, du bist auf jeden Fall gerade mit einem guten Tempo unterwegs. Ich hätte eigentlich gerade gern nochmal was zur ersten Szene von Nielsen gesagt und da würde ich auch erstmal mit anfangen. Und zwar, ich habe überhaupt gar keine Erwartungshaltung gehabt. Ich dachte in dem Moment nur, okay, er bringt Nielsen, wir haben noch 15 Minuten, okay, alles klar, er hat keine Alternativen, dann bring ihn halt. Aber die erste Aktion von Nielsen, die war schon so genial. Also da auch wieder Taibi, wie er sich den Ball geschnappt hat, direkt durchgesteckt auf ihn. Dann schlägt er dann den Haken im Strafraum. Das hätte ein Kellmann, glaube ich, niemals gemacht. Und der wäre ja auch reingegangen, glaube ich, wenn der, ich weiß nicht, wie der Verteidiger da hieß, Herold oder wer es auch war, den Ball da hat vor der Linie klären können. Und in der zweiten Aktion, wo Udenne dann das Tor macht, ebenfalls wieder Nielsen. Ne? Da kam der lange Ball auf ihn. Wie er es geschafft hat, diesen Ball zu anzunehmen, sich rauszudrehen, den Konter dann einzuleiten oder den Ball dann einzuleiten. Das war unfassbar krass von ihm und ich fand, er ist super ins Spiel gekommen. Das hat mich so überrascht und es freut mich auch einfach für ihn, weil er an sich, glaube ich, ein geiler Typ ist. Natürlich spielerisch, haben wir oftmals dran zu knabbern, aber vom Typ ist er, glaube ich, auch einer, der in der Kabine extrem wertvoll ist und mich freut es dann auch einfach, wenn so einer das Vertrauen bekommt vom Trainer. Und dann auch irgendwo wieder einen Impact hat aufs Spiel. Und er hatte auf jeden Fall einen Impact, weil er hat eine brutale Aktion gehabt und dann das Tor auch eingeleitet. Ich war absolut begeistert und ich bin aus dem Staunen in dem Moment nicht rausgekommen. Ich war einfach nur, das war so eine Energie, die im Gästeblock gesteckt hat. Und du hast richtig gemerkt, Alter, die Leute, die sind gar nicht mehr von ihrer Weinschorle weggekommen, weil die so nervös waren. Tietz an der Seitenlinie ist da auf und ab gelaufen wie ein Tiger. Also du hast die Nervosität gespürt. Ne? Und dann Alter, ich krieg schon wieder Gänsehaut, weil Udenne, mit was für einem Willen er sich da durchgetankt hat, schafft es irgendwie in den Strafraum zu kommen mit so einem komischen Tunnel, wo er, glaube ich, selber nicht wusste, wie bin ich denn hier jetzt vorbeigekommen. Geht rein, schiebt den Ball unten rechts rein und dann war einfach eine Ekstase pur. Ich glaube, in dem Moment hat auch keiner so wirklich, das hat sich nicht abgezeichnet, gerade in dem Spielverlauf, weil KSC am Drücker war. Der Gästeblock ist geplatzt. Es war einfach nur so ein Knotenlöser und du hast richtig gemerkt, diese Erleichterung, weil der Druck war auch da. Jeder wusste, wir müssen gewinnen. Die drei Punkte müssen her. Es war einfach nur unfassbar geil.
Es war genau dieser Weg zum Tor, den Uden gegangen ist, den ich mir die ganze Zeit gewünscht habe. Wo ich die ganze Zeit dachte, ey, ihr versucht es immer wie beim Handball um den 16er rum. Ja. Weder eine Flanke noch durch. Und dann hat er diese Energie und den Mut, da durchzuziehen. Und ich kann es nicht beschreiben, es war so geil und es hat mich so an seine Tore da, in der Hinserie erinnert.
Henne kriegt auch Gänsehaut.
Ja, es war genial und genau das habe ich mir die ganze Zeit gewünscht, Alter. Habt den Mut, zieht da rein, ihr seid ganz klar die bessere Mannschaft, ihr seid so geile Zocker, macht es. Ja. Und er hat es gehabt und er hatte diesen Mut und das muss man ihm hoch anrechnen. Ich glaube, wenn du über Wochen Stammspieler bist und eine gewisse, irgendwie ein Tor im Rücken hast und noch eine Vorlage, dann hast du den Mut. Aber er kommt von der Bank. Und zeigt allen, Alter, hier, ich hab die Eier hier so durchzuziehen und das Ding so eiskalt zu verwandeln.
Ja, nach dem Tor geil. Dachte ich mir nur, Alter Leute, was ist los? Warum rennt ihr nicht zum Gästeblock? Da stehen gerade 3500 Rote, die einfach nur Bock haben, mit euch zu feiern und er biegt halt nach links ab und dann guckst du nur und er rennt halt direkt in Weinkauf seine Arme. Es war echt geil und im Interview nach dem Spiel, Uden war am Mikro, da hat er darauf auch Stellung bezogen. Er hat halt gesagt, dass er in der Halbzeit zu Leo meinte, ich mach gleich ein und dann renne ich dir in die Arme und Boah. Dann passierte das Tor und er hat halt direkt diese orangene Hose gesucht. Weinkauf in ihn reingesprungen. Ich glaube, Mrogo war dabei. Also du merkst richtig, ne, der Spirit in der Truppe stimmt.
Und man muss echt sagen, bei dem Spiel hat unsere Social-Media-Abteilung es wieder geschafft, diese Emotionen so gut einzufangen. Ne? Also wie Leo Weinkauf sich von Herzen für dieses Tor für Udenne freut. Ne? Das ist so abzulesen an diesem Foto. Ne? Und also absolut großartig. Und wie gesagt, ey, Hannes, du hast es richtig gesagt, diese Überzeugung, ist so ein richtiges Crunch-Time-Tor. Das könnte noch sehr, sehr wichtig werden in dieser Saison. Ja, und dann hat man eben wieder geführt. Und in der 85. Minute habe ich ja aufgeschrieben, 96 steht tief, verteidigt, kompakt mit Mann und Maus. Die haben sich dann echt hinten reingestellt und haben den KSC machen lassen. Fand ich aber richtig, muss ich sagen. Ne, fand ich richtig, dass sie sich dann eingeigelt haben. Und als ich dann die Nachspielzeit gesehen habe, 7 Minuten, ich habe wirklich überhaupt nicht nachvollziehen können, wo diese Zahl herkam. Also ich hätte eher mit so 4, 5 gerechnet und nicht mit 7.
Ja, aber diese VAR-Entscheidung hat schon 4 oder 5 Minuten gedauert.
Ja, okay, VAR stimmt.
Plus die Tore und dann...
Dann war es wahrscheinlich einfach mein Blutdruck, der eine kürzere Nachspielzeit haben wollte. Aber die Nachspielzeit hatte ja auch noch was zu bieten. Denn in der 96. Minute... Männer, ich sag's euch, in der 96. Minute haben wir einen Elfmeter bekommen. So, dann STT nimmt sich den Ball. Ich sag, Junge, jetzt kommt deine Show. Ne? Ich habe mich an die 61. Minute direkt erinnert. Da hatte er den Ball schon mal voller Überzeugung in der Hand. Und jetzt nahm er ihn sich wieder. Und war auch ein Elfmeter, alles gut. Ja. Er hat verschossen. Und er hat Scheiße geschossen.
Ja.
Ich beiß dir gleich ins Mikro, ehrlich, ne? Wirklich, es hat mich so aufgeregt, weil ich mir nur dachte, Alter, wir führen 2-1, ist die 96. Minute, da steht ein STT, der ja eigentlich einer ist, wo man sagt, okay, der hat Coronis.
Ja.
Und dann dachte ich, habe ich auch zu meinem Platznachbarn gesagt, ich sage, Alter, den macht er. Der hat keinen Druck, der kann das Ding sowas von unter die Latte nageln. Das ist genau sein Ball jetzt gerade. Dann läuft er an. Was war das? Warum geht jedem Spieler so der Stift bei einem Elfmeter? Ich krieg's bis heute nicht rein.
Ey, ich habe den echt schon einen Körper in den Auswärtsblock machen sehen. Ich wusste, wie der jubelt. Ich wusste, ne, genauso wie bei diesem Tor, ne, wo er auf euren Zaun dazu gelaufen ist. Wo war das nochmal? In Darmstadt? Darmstadt, ne? Das Darmstadt-Tor, wie er da auf die Fans zugelaufen ist. Ich habe ihn schon zulaufen sehen. Und dann murmelt er den da rein. Dann geht das Spiel weiter. Zwischen Weinen, Lachen und Herzinfarkt, ich hatte, war so alles dabei und plötzlich nochmal. Elfmeter muss wiederholt werden.
Ich habe es gar nicht mitbekommen in dem Moment. Ich habe mich so aufgeregt. Ich glaube, ich habe mich auch weggedreht zum Spiel. Ich habe nur gedacht, okay, Konter, Tor. Und dann irgendwann schlagen die da alle auf mich ein und sagen, ey, VAR, VAR.
Nochmal,
wie,
nochmal.
Und das war dann halt auch irgendwo wirklich, das war halt auch, du hast es im Gästeblock auch gespürt, die Leute waren einfach abgefuckt. Die wievielte VAR-Situation war das? Die dritte?
Ich glaube, es gab dritte, die zweite große, aber es gab eine, genau.
Es gab die einmal, war ja auch relativ. Einmal die vom, mit der Hand, dann ja, mit Vanicek, dann das nochmal. Es war irgendwie die dritte Unterbrechung, VAR, alle waren einfach nur noch abgefuckt und wollten, dass die Spiel abgepfiffen wird. Ja, und dann gab es nochmal einen Elfmeter.
Ja, und dann bin ich so im Kopf durchgegangen, wer ist denn jetzt?
Weißt du was, wie ich stand so zu Hause. Schnapp ihn dir wieder, Junge, komm, jetzt schaffst du's. Und dann gucke ich auf einmal, kommt der halb so groß wie Joko und dann hingedackt und ich dachte so, was ist denn jetzt los? Du nimm dir den Ball doch mal.
Also ein Elfmeter wird wiederholt. Und jetzt hätte man ja sagen können, STT, alles gut, Digi, der Keeper hat sich zu früh bewegt, der hat geschummelt, du darfst nochmal, mach ihn rein.
Ich hatte irgendwo...
wie er dann kam.
Wer war denn noch nicht
dran? Ja, das war ja das Problem, die Rechnung ging ja fast nicht mehr auf.
Ja, und dann kam der kleine, unser kleiner Japaner.
Alter,
ja, mit richtig Kochonis.
Ey, ich sag's euch, wie es ist, das ist jetzt unser Schütze. Der hat so geschossen, wie ich das will.
Ja.
Der hat nämlich geil den Keeper ausgeguckt und hat ihn bewusst in die andere Ecke gelegt. Boah. Ganz cool.
Der Keeper hat auch gekocht, ne? Der hat den Ball da oben über das Dach geschossen.
Ja. Geiler Jubel, alles gut. Yokota ist jetzt unser...
Hat mich ans Derby erinnert.
Ja, er ist einfach so geil. Ich glaube, das ist der einzige Mensch, der so, also der einzige Fußballspieler, der so bodenständig ist, dass er sich noch nie überlegt hat, wie er jubelt, wenn er Tor spielt.
Ja, einfach von Herzen gefreut. So, und jetzt haben wir doch ganz schön lange über dieses Spiel gesprochen, aber es hat auch einfach viel, viel hergegeben.
Ja.
Bevor ich das Fazit ziehe, was war die Szene des Spiels für euch?
Ja, tatsächlich hast du sie mir eben vorweggenommen. Ich wollte einfach mal wieder, da wir uns in der Crunch-Time befinden, glaube ich, geht es sehr viel um Mentalität, um Zusammenhalt im Team. Und für mich waren es die zwei Aktionen, die Leo Weinkauf offensichtlich hatte, wie Uden nach dem Spiel gesagt hat, dass er zweimal, einmal vorm Spiel und in der Halbzeit zu ihm gegangen ist und also Weinkauf zu Uden und ihm ein paar Worte mitgegeben hat. Und ich kann nicht oft genug sagen, wie sehr ich diesen Typen feiere. Ich glaube, ich weiß es nicht, ich bin 96-Fan, zumindest in meiner Zeit gab es noch nie einen zweiten Torwart mit so viel Impact. Ich würde bezweifeln, dass es den oft irgendwo in irgendeinem Verein gibt, aber der Typ ist für mich einfach Teil dieser Saison, wenn ich
dieses
sogar
Erfolgs,
dieses Erfolgs.
Safe.
Ich glaube, wir können uns gar nicht ausmalen, was der alles für diese Mannschaft tut hinter den Kulissen, genau.
Auf jeden Fall.
Ist er dann auch dein Man of the Match?
Nee.
Okay. Ja gut, dann nehme ich auf jeden Fall die Uden-Szene. Die war einfach,
das Tor.
Wie er sich da durchgetankt hat, das war einfach purer Wille und ja, wenn du sie nicht genannt hast, dann muss ich sie nennen.
Man of the Match?
Okay, dann gehe ich jetzt nämlich mit Bundu, dann kannst du gleich Uden vielleicht nennen. Bundu für mich, einer der sympathischsten Fußballspieler, die wir seit Jahren hatten. Wie humbled der da danach im Interview steht. Und wie glücklich der ist, dass er jetzt seine Zeit bekommt, wie positiv der die ganze Zeit war, was Tietz immer über ihn gesagt hat, der zieht immer mit, der steht im Training voll hinter der Mannschaft und jetzt wieder seine Zeit bekommt. Wir hatten so oft die Sorge, dass so viele geile Spieler bei uns so ein bisschen untergehen, von denen wir dachten, ah, das waren doch eigentlich Bretter, warum passiert da nichts? Und ihn jetzt wieder zu sehen, sich selber mit einem Tor zu belohnen. Traumhaft, deswegen Bundu mein Man of the Match.
Ja gut, dann nehme ich Uden.
Perfekt.
Muss aber einmal noch kurz, bevor wir das abschließen, lobende Worte in Richtung Trainerbank nennen. Wieder goldenes Händchen, ne? Er hat wieder mal, und das ist halt auch genau wieder dieser Matchplan, ne? Der Matchplan endet halt nicht mit 11 Spielern, die er aufstellt, sondern er hat immer irgendwo die Bank im Kopf, wie kann ich noch Impact bringen, und er hat wieder brutal gut gewechselt. Ich glaube, das 12. Tor durch einen Spieler, der reinkam diese Saison. Ich glaube, es ist auch Liga-Bestwert. Auch unser Trainer hat mal wieder ein sehr, sehr gutes Händchen gezeigt. Und nach dem Spiel vor der Kurve, die Spieler waren da, der Trainer kam dann noch dazu, hat vor der Kurve wirklich mit jedem Spieler nochmal abgeschlagen, jeden nochmal in den Arm genommen. Es war echt, war schon ein geiler Moment.
Ja, und es war, ich hoffe, wir haben das so ein bisschen herausgearbeitet. Es war wieder kein gutes Spiel, so, ne, über die ganze Zeit, so diese Dominanz, die sich, glaube ich, viele 96-Fans in diesem Spiel gewünscht haben, die war nicht da. Ich habe es versucht, in dem Gemengelage vor dem Spiel darzustellen, dass das für mich auch gar nicht so erwartbar war, dass man da so dominiert. Ne? Und erinnert euch an die letzten Saisons, wo wir eben solche Spiele nicht gezogen haben oder auch in der Hinrunde, wo wir solche Spiele dann unentschieden gelassen haben. Wir haben das noch gezogen gestern durch so eine Szene, wie Udenne sie gezeigt hat mit Willen. Und so müssen wir das jetzt nehmen. Wir haben das erste Spiel der Crunchtime gewonnen. Nicht wunderschön, aber mit Spirit, mit Wille, mit Teamgeist. Und das zählt. Und jetzt sind wir Dritter. Leute, wir sind eingeklettert. Darmstadt und Elversberg haben für uns gespielt dann abends. Darmstadt ist jetzt raus. Schalke hat Paderborn geschlagen, das heißt auch Paderborn bleibt für uns völlig in Schlagdistanz. Paderborn und Elversberg spielen nächste Woche gegeneinander, nehmen sich die Punkte weg und wir haben mit Münster zu Hause ein absolut machbares Spiel. Also weiter positiv bleiben, wir alle zusammen können das nur gemeinsam schaffen, so wie Leo Weinkopf es vorlebt, müssen wir das auf den Rängen auch weiter vorleben und die Mannschaft pushen und positiv bleiben. Eins von vier ist gewonnen, Männer.
Yes.
Guter Schlusswort, eine Ergänzung noch. Alle Leute, die versuchen, jetzt irgendwie dieses Spiel madig zu reden, die sollen ab Montag bitte zu den Recken gehen. Ich habe keinen Bock, irgendeine Scheiße zu lesen über irgendwelche Leute, die meinen, oh, was für ein Scheißspiel, so werden wir nie aufsteigen. Leute, wir spielen in der zweiten Liga. Es war völlig klar, dass wir nicht jedes Spiel dominant gewinnen. Du musst auch die Spiele dreckig ziehen. Und das hat Schalke in der Hinrunde wunderbar vorgemacht. Und wir haben uns immer darüber aufgeregt, warum wir das nicht schaffen. So, das war jetzt mal ein Spiel, was wir dreckig gezogen haben. Das gehört einfach dazu. Und das macht es dann zum Schluss vielleicht auch aus. Von daher, Henne, du hast es gut auf den Punkt gebracht. Positiv denken, positiv in die nächsten Wochen rein.
Ich hab nach dem Spiel dann direkt wieder nach dem X-Herzinfarkte-Wert gefragt und da kamen auch wieder geile Nachrichten. Einer ist mir in Erinnerung geblieben. Ich habe solche Halsschmerzen und ich habe alleine geguckt. Da hat jemand den Fernseher komplett angeschrien. Geil. Aber viele, einer schrieb nur, Herzschrittmacher ist jetzt wirklich nötig. Also, das war echt nichts für schwache Nerven. Mal gucken, was diese Saison noch so für weitere Emotionen bringt. Aber so schließen wir das jetzt mal ab und reisen in die Vergangenheit.
Alte Liebe History.
Ja, alte Liebe History jetzt im Zeichen des Aufstiegskampfs. Und ich habe einen Aufstieg rausgesucht in der Geschichte von Hannover 96. Und zu diesem Zeitpunkt haben wir alle noch nicht gelebt. Aber haben, glaube ich, alle schon mal davon gehört. Es war, wie der Kicker es damals betitelte, ein Aufstieg aus dem Nichts, errungen von Biskups Rasselbande. Und ich glaube, jetzt klingelt es bei euch. Wir sind im Jahr 1985 und 96 ist 1985 zum dritten Mal in die erste Bundesliga aufgestiegen, nach 1964. Das war ja ein Jahr nach dem Gründungsjahr. Und 1975 haben sie es also 1985 nochmal geschafft. Und ich habe ganz viele Parallelen zu der jetzigen Zeit gefunden. Und das soll uns jetzt ein bisschen Hoffnung geben und uns nochmal ein bisschen anfeuern für diese letzten drei Wochen. Denn man hat der Mannschaft vor dem Saisonbeginn eigentlich gar nichts zugetraut. Man hat ihnen eher den Abstieg in die Drittklassigkeit prognostiziert. Und es war echt so eine Situation, ganz anders als bei uns jetzt im Sommer, aber doch so sehr ähnlich von der Erwartungshaltung. Der DFB hatte 96 in erster Instanz die Bundesliga-Lizenz verweigert. Warum? Wegen Geldnot natürlich. Und dann hat 96 fünf Stammspieler abgegeben für ordentlich Geld. Und dann hat man unter erheblichen Auflagen überhaupt mit Mühe und Not die Lizenz bekommen. So ist man dann in die Saison gegangen. Und die Bild hat der Mannschaft nichts zugetraut und schrieb vor Saisonbeginn, diese Kindergartenmannschaft landet auf dem letzten Platz. Kindergartenmannschaft, warum? Weil es sehr, 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 sehr viele junge Spieler aus der Region plötzlich in die Mannschaft geschafft hatten, weil eben fünf Stammkräfte lukrativ abgegeben wurden. Ja, und dann sollte aber doch alles anders kommen, weil Werner Biskup diese Kindergartenmannschaft zu einer Einheit geformt hat und die berühmte 40-Punkte-Marke sollte bereits am 20. Spieltag erreicht sein und so wurde in der Bild aus der Kindergartenmannschaft plötzlich die Rasselbande. Und was wirklich besonders war, auch schon für diese Zeit, wo doch sehr, sehr viele Spieler aus dem Ausland auch schon in der Liga unterwegs waren, 9 Stammkräfte aus dieser Mannschaft kamen tatsächlich aus dem Großraum Hannover. Also aus Havelse kamen einige und auch von Arminia und auch aus der eigenen Jugend. Und so hatte man dann relativ schnell eigentlich diesen Abstiegskampf erledigt und schnupperte eben oben mit rum. Damals gab es tatsächlich in der zweiten Bundesliga 20 Mannschaften und es gab 38 Spieltage. 3 Spieltage vor Schluss war 96 auf welchem Platz? Was glaubt ihr? Es sind noch 3 Spiele zu spielen.
Wenn du mich jetzt so fragst, hätte ich gesagt auf Platz 3.
Korrekt.
Echt?
Ja, also 96 Scheiße. War Dritter.
Ein Blueprint. Ja?
Genau, also da haben wir wirklich eine starke Parallele. Sie waren Dritter und es waren eben noch 3 Spiele zu gehen, genauso wie jetzt. Und das erste Spiel, was sie hatten, war gegen Darmstadt. Das haben sie mit 4-1 gewonnen. Dann spielten sie noch gegen den bis dahin Tabellenführer Hessen-Kassel. Und da sind wir jetzt wieder bei so einem Verein, der einfach in der Versenkung verschwunden ist. Da hat Hessen-Kassel war einfach fast die ganze Saison über Tabellenführer und hat am Aufstieg in die erste Bundesliga geschnuppert. Und die wurden dann aber von den Tabellenführer-Rängen da noch verdrängt. Spielte man 2-2 und dann sollte es am letzten Spieltag zum Showdown im Niedersachsenstadion kommen gegen Hertha BSC Berlin und vor 60.000 Fans. Übrigens, kleiner Funfact, der Schatzmeister von Hannover 96, der zu Anfang der Saison so große Sorgen hatte um die finanzielle Lage des Vereins, der hatte vor der Saison einen Zuschauerschnitt von 4.400 Zuschauern gefordert. Ohne diesen Zuschauerschnitt könne 96 nicht überleben, müsst ihr euch mal vorstellen. Zweite Liga, 4.400. Ne, weil in der Vorsaison lag der Schnitt da drunter. Hat mich so ein bisschen an das erinnert, was Jannis und Christoph vom Archiv erzählt hatten, ne, dass es eben auch in ihrer Kindheit und Jugendzeiten gab, wo wirklich das Niedersachsenstadion einfach schlicht leer war bei den Spielen. Ne, aber der Schnitt wurde weit übertroffen, denn der lag am Ende der Saison bei 14.782. Die Hertha kam. Und nach einem Berliner Eigentor schoss in der 88. Minute Frank Hartmann die 96er zum Aufstieg 2-0 im Niedersachsenstadion. Und auch wir haben dieses Jahr am letzten Spieltag ein Heimspiel gegen einen Traditionsverein, gegen Nürnberg. Ja, das heißt, hier könnte man auch wieder eine Parallele ziehen. Wie geil wäre es denn, dass man im eigenen Stadion am letzten Spieltag aufsteigt, genauso wie die Mannschaft 1985. Und so stand 96, und da sind wir wieder bei einer Parallele, nicht ganz so lang, aber doch ähnlich gefühlt, nach 9 Jahren trister Zweitklassigkeit und ständiger Existenzangst wieder in der ersten Liga. Und die Fans stürmten den Platz des Niedersachsenstadions und sangen das Lied Que sera, sera, Hannover ist wieder da. Könnte man auch nochmal schön aufleben lassen. Geiles Ding. Und nice auch, parallel stieg Braunschweig aus der ersten Bundesliga ab und Hannover 96 war plötzlich wieder Niedersachsens Nummer 1. Und wer könnte dieses Jahr aus der ersten Liga absteigen? Wolfsburg. Das heißt, wenn alles gut läuft, ist auch hier eine Parallele zu finden. Ne? Vielleicht schicken wir die ja sogar im Relegationsspiel runter. Also eine sehr schöne Aufstiegsgeschichte. Die Helden,
mit vielen Parallelen.
Mit vielen Parallelen. Die Helden von damals waren Ralf Ralle-Raps im Tor, in der Verteidigung Bastian Hellberg, im Mittelfeld Carsten Suhrmann. Vorne im Sturm der Oldie, der nochmal es wissen wollte, der eigentlich so der älteste und gestandenste Spieler in der Rasselbande war, Franz Gerber, sollte später auch noch wichtig werden auf anderen Posten für 96. Frank Hartmann mit dem wichtigen Tor. Werner Biskup als Trainer, über den wir, glaube ich, nochmal gesondert sprechen sollten, nahm ja später dann eine tragische Entwicklung leider. Aber hier in dieser Saison war er eben ein absoluter Hero, was sich auch in einem Banner zeigt, auf einem Foto, was ich gefunden habe. Unsere Religion Hannover 96, unser Gott Werner Biskup. Ne? Und wie hatte diese Mannschaft es denn geschafft, aus der Not geboren heraus, diesen Aufstieg zu schaffen. Und da hat Franz Gerber, der Führungsspieler, damals gesagt, durch Kameradschaft, Harmonie und gute Atmosphäre. Und auch hier haben wir vielleicht wieder eine Parallele, weil so wirkt es zumindest auf mich, auch wenn hannoveranische Medienhäuser es gerne anders hätten. Ich sehe auch an diesem Beispiel jetzt wieder Leo Weinkauf da gestern, wie die ganze Mannschaft auf dem Platz steht und jubelt, dass diese Mannschaft funktioniert und Bock hat und heiß ist. Und auch ein Virgil Gita, der nicht gespielt hat, der trotzdem diese Fotos postet und sich für Jokota freut, ist doch sehr, sehr viel Parallele zu finden, oder? Zu, 1985 ja, zu heute könnte doch ein schönes Blueprint sein für die nächsten drei Wochen, habe ich gedacht.
Also das mit den Niedersachsen und dem Relegationsspiel, das würde ich gerne umgehen. Aber das können wir auf direktem Wege gerne erledigen.
Ich natürlich auch, deswegen machen wir das einfach so, dass wir Zweiter werden und Wolfsburg einfach 17. Perfekt. Bleibt. Ne? Und dann ist die Parallele gezogen.
Perfekt, so machen wir es.
Und so ist es übrigens damals auch gewesen, also 96 hat sich dann da wirklich noch an Hessen-Kassel vorbeigeschlichen. Hessen-Kassel ist nicht aufgestiegen, 96 aber schon. Und jetzt will ich aber ein bisschen, weil es soll ja jetzt heiß werden. Ne? Wir sind ja so irgendwie, das ist alles so schön und wir sind so beschwingt und bevor wir jetzt zu 96 Grad übergehen, Johnny, will ich mir hier mal ein bisschen Wasser in den Wein gießen und ein bisschen Hitze entfachen, denn Hannover 96 ist tatsächlich 1986 in der Folgesaison direkt wieder abgestiegen.
Scheiße, ich wollte nämlich nicht, dass du das sagst.
Vielleicht hat das ja ein bisschen was damit zu tun, was wir jetzt in 96 Grad.
Es klang so gut, was du gerade alles gesagt hast. Und damit hast du jetzt irgendwie tatsächlich nicht nur du hast einen ordentlichen Schluck.
Hallo, Wasser, wir sind 96-Fans, ja, da stimmt. kann man nicht
nicht alles haben, ne?
Nee, ist nicht alles schön im
Leben. Na gut.
96 Grad. Hot Takes, Hot Talks.
Okay, Leute. Drei Spieltage vor Ende der Saison nehmen wir das Wort Aufstieg natürlich in den Mund. Wir praktizieren es nicht wie der Trainer und sprechen das Wort nicht aus, sondern wir wären ja nicht leidenschaftliche 96-Fans, wenn wir irgendwo nicht den Traum hätten und die Chance ergreifen wollen. Ja, und in 96 Grad würde ich heute einfach mit euch mal das Szenario durchspielen, dass wir aufsteigen und was würde sich gegebenenfalls verändern. Natürlich steht die Frage auch im Raum, wollen wir überhaupt aufsteigen? Aber da können wir nachher gerne nochmal drüber diskutieren. Ich würde gerne jetzt erstmal einen Blick auf ein paar Rahmenbedingungen mit euch besprechen und würde erstmal mit dem ökonomischen anfangen. Und zwar haben wir ja nach Möglichkeit mit dem Aufstieg tendenziell mehr Möglichkeiten in der ersten Liga rein aus kommerzieller Sicht betrachtet. Geht natürlich los mit den TV-Geldern, die natürlich ordentlich steigen würden. Dann hätten wir natürlich auch noch das Sponsoring beziehungsweise die Vermarktung, die mehr in die Kasse spült und die natürlich auch gegebenenfalls ein paar mehr Türen öffnen würde in der ersten Liga. Und natürlich auch Matchday-Einnahmen. Ne? Das ist auch ein Punkt.
Langsam auch mal das Bier teurer machen. Ne?
Ticketpreise sind immer so ein Hebel, der ganz gern gegriffen wird, um da so ein bisschen mehr reinzuspülen, gerade in Topspielen. Es gibt ja oder gab ja früher immer die Topspielzulagen. Gerade gegen die großen Bayern und Dortmund und wie sie alle hießen damals, ist natürlich auch so ein Punkt. Lass uns mal im Detail auf die TV-Gelder schauen zuerst. Wisst ihr, wie die verteilt werden im Groben?
Nee, gar nicht. Ich bin gespannt. Also auch in welchen Größen sich das jetzt dann ändern würde, wenn man hochgehen würde. Bin ich sehr gespannt.
Ist ja echt umstritten. Ne? Da wird ja wirklich hin und wieder, es facht immer irgendwie auf und dann flammt es auch wieder ein bisschen ab. Teils kann man darüber diskutieren, ist das gerecht oder nicht. Können wir auch gern gleich nochmal tun, aber erstmal nur, um so ein bisschen Licht ins Dunkle zu holen, wie wird das Ganze überhaupt aufgeteilt, ist ein Vier-Säulen-Modell. Und zwar haben wir die erste Säule, das sind die ersten 50%, die werden mit einer Gießkanne einfach geteilt in der ersten und zweiten Liga. Dann hast du die zweite Säule, das sind 43%, also sind wir schon bei 93. Das ist die sogenannte Fünf-Jahres-Wertung. Also du hast quasi eine Tabelle der letzten fünf Jahre und anhand dieser Tabelle werden dann die Gelder, die 43% prozentual aufgeteilt auf die 36 Clubs. Dann hast du Säule 3.
Also hier kriegt dann Bayern logischerweise am meisten, weil sie in der Fünfjahreswertung natürlich deutlich auf Platz 1 sind.
Korrekt.
Ah, genau. Okay.
Genau, dann hast du Säule 3, 4% Nachwuchs. Stichwort Nachwuchs. Also da beziehen sich klar auf die NLZ-Arbeit und auch der Einsatz von Talenten wird da tendenziell belohnt. Gut, bei 4% könnte man im Raum stehen lassen, ob es eine Belohnung ist. Und Säule 4 wäre mit 3% das Stichwort Interessen. Da zählen unter anderem die Einschaltquoten rein oder auch die Fanbase, die natürlich daran geknüpft ist und auch so einen gewisse Aufmerksamkeit im internationalen Raum. Aber da profitieren logischerweise auch immer die gleichen. Von daher können wir uns gern mal drüber streiten. Wisst ihr denn, was insgesamt ausgeschüttet wird? Nennt mal eine Zahl. Erste und zweite Liga zusammen.
Erste und zweite Liga zusammen. 350 Millionen.
350 Millionen, okay. Und du?
600 Millionen.
600 Millionen, okay. Beide, ihr seid auf jeden Fall beide weit weg.
Sind wir bei der Milliarde?
Ja.
Ja, scheiße, ich wusste es nämlich nicht. Alles kleine Milliarde. Dann ist die Premier League, glaube ich, schon mit 2 Milliarden oder so. Die sind deutlich führend.
Ich löse mal kurz auf. Ja. Also für 25/26 wurden 1,35 Milliarden ausgeschüttet.
Ja, 3,5, weißt du, da war ich.
Du hast die 1 vergessen.
Ja, die habe ich vergessen.
Genau, ja, hast du eigentlich auch gesagt. Ja. Ne? Ist noch nicht ans Mikro durchgekommen. Ja, dann nächste Frage wäre, was kriegt Bayern, also der Erstplatzierte der ersten Liga und was bekommt in dem Fall, steht hier Dresden auf meinem Zettel, Platz 18 der zweiten Liga. Welchen Unterschied haben wir da?
Uiuiuiui. Ja, Bayern kriegt dann schon mal ihre 200 Millionen.
Ja, nicht ganz. 83.
Siehst du?
Ja. Im Vergleich zu Dresden, was schätzt ihr?
8.
Ja, schon in Ordnung, 9,6. Also ihr merkt schon, ne, da ist auf jeden Fall eine übertriebene Spanne zwischen.
Alter.
Also das ist wirklich,
das ist krass. Ja.
Dafür, dass irgendwo ein Pot da ist, der dann versucht wird zu verteilen, hast du da auf jeden Fall schon eine gute Gewichtung in Richtung der Vereine.
Ja.
Also natürlich profitieren in erster Linie die Vereine, die ohnehin schon oben drin stehen und extrem viel
Ja, genau, so ein Jahr oben mitspielen kann ja auch viel ändern dann, ne? Also wirtschaftlich.
Ja, ich sag mal, Stichwort Champions League, ne? Allein die Champions League-Qualifikation spielt, glaube ich, schon
genau
20 Mille rein.
Weil wir sprechen auch nur von den DFL-Ausschüttungen, ne? Also ja, nationale Wettbewerbe und
das
die UEFA schüttet
nochmal.
Ja,
das ist nochmal on top. Ja. Also ich, was ist denn eure Meinung dazu? Seid ihr eher für ein Modell?
Ich habe nochmal eine Verständnisfrage. Also diese 5-Jahres-Wertung, ist es jetzt nicht so, dass, na gut, man steigt natürlich mit Aufstieg in einer 5-Jahres-Wertung auf, das ist mir schon klar, aber es ist jetzt nicht so, dass man per se erstmal viel mehr kriegt, weil man in der ersten Bundesliga
doch.
Ja?
Ja.
Das steckt in diesen 43% auch mit drin als Parameter oder was?
Ja, also du unterscheidest natürlich zwischen erster und zweiter Liga. Du hast die erste Liga Platz 1 bis 18 und Beispiel der HSV ist letztes Jahr aufgestiegen in die erste Liga. In der 5-Jahres-Wertung sind sie aber natürlich hinter St. Pauli, Heidenheim und Augsburg, weil die natürlich schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben und sind natürlich da auf Platz 18.
Okay.
VfL Bochum beispielsweise ist vielleicht in der 5-Jahres-Wertung vor einem HSV gewesen, aber sind in der zweiten Liga, also dementsprechend in der zweiten Liga auf Platz 1 gewesen.
Okay.
Verstanden. Also mit einem Aufstieg in die erste Liga wärst du dann tendenziell auch in dem Pott
Der ersten Liga
mit
aber
drin.
Vermutlich 18.
Aber vermutlich 18.
Mhm. Okay. Ja.
Die entscheidende Frage in dem Fall wäre jetzt, der Erstplatzierte der zweiten Liga zum Letztplatzierten der ersten Liga. Welchen Unterschied haben wir da? Also welchen Faktor plus hätten wir mit einem Aufstieg?
Dann würde ich mal sagen, also Bayern Dresden war ja ungefähr das 10-fache. Und dann würde ich sagen, ist es vielleicht von zweiter zur erster Liga vielleicht so das Doppelte.
Hätte ich auch gesagt, 100% ja, Zuschlag. So. Ich hätte gesagt, wir haben jetzt ungefähr, weiß ich nicht, 12 Millionen und dann kriegen wir so Mitte 20.
Ja, würde ich mich anschließen.
Ja, so ganz so ist es nicht. Also wir haben Erstplatzierter in der zweiten Liga war Bochum und Letztplatzierter, wie schon genannt, der HSV. Bochum hat 20 Millionen bekommen, der HSV 31 Millionen.
Okay.
Also man hat ungefähr 10 Mille plus direkt, wenn man allerdings in der TV-Tabelle natürlich auf Platz 1 der zweiten Liga steht. Wir standen letztes Jahr auf Platz 11 der zweiten Liga und haben sage und schreibe 11,2 Millionen TV-Gelder eingenommen. Bedeutet, falls wir aufsteigen sollten und würden dann in der ersten Liga auf Platz 18 stehen und würden dann in etwa ungefähr genauso viel bekommen wie der HSV mit 30 Millionen, hätten wir halt direkt Plus von 20 Millionen im Verhältnis zu diesem Jahr. Das ist natürlich schon ein ordentlicher Anstieg.
Die Frage, die sich mir da stellt, ist, wenn es um diese Top-Spiele geht oder die guten Ansetzungen, die ja oft einfach mehr Einschaltquoten haben in der Verteilung, was war zuerst da, die Henne oder das Ei? Also du kriegst ja mehr Geld, wenn du gute Einschaltquoten hast, aber die werden dir ja auch zugeteilt. Also ne, wenn du viele Top-Spiele hast am Samstagabend, hast du ja automatisch auch mehr Einschaltquote, kriegst dadurch wieder mehr Geld, was bedingt, dass du guten Fußball spielst und dadurch wieder mehr Top-Spiele kriegst.
Aber das fand ich jetzt interessant, dass das nur 3% der Säulen ist. Ne? Also gar nicht so viel. Also in deiner Frage, also erstmal vielen Dank, habe ich einiges gelernt gerade wieder. Die Frage müssen wir ja zweigeteilt betrachten. Das eine ist ja, ist das fair? Ich glaube, das ist etwas, was wir in der Sommerpause mal aufmachen könnten und sollten, weil es, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber es werden ja gerade aufgrund der Bayern-Dominanz wieder so Diskussionen geführt, wäre es nicht eigentlich fairer, wenn wir mal Playoffs in der ersten Liga hätten und die Meisterschaft dadurch einfach wieder spannender wird und so. Also es geht gerade echt wieder darum, irgendwie, wie soll man denn in den nächsten Jahren diese Bayern-Dominanz irgendwie noch eindämmen, ohne dass man dann so eine, wie heißt diese Super League hat. Mhm. Und ein Argument ist da nämlich tatsächlich, und das finde ich mal besprechenswert, aber jetzt nicht an dieser Stelle, ob man das mit den TV-Geldern ändert. Ob man diese 43% auch gleich über die Vereine kippt. Dass sozusagen von TV-Gelder-Seite alle Vereine dieselben Bedingungen haben.
Finde ich halt echt, also die Diskussion kommt ja immer wieder auf. Ja. Ne? Und ich finde, das fände ich schon mal einen richtig geilen Ansatz, dass man es einfach gerechter gestaltet. Noch interessanteren Ansatz fände ich es tatsächlich, wenn man das genau andersrum spiegelt, dass man halt sagen würde, okay, der Letzte, der quasi am schwächsten geschnitten hat in der Saison zuvor, kriegt am meisten Kohle zur Verfügung.
Ist das nicht im American Football mit den Drafts
Korrekt.
So? Ich habe da nicht so viel Ahnung von. Ja, aber
also
so
ich bin auch kein Football-Freak, aber ich glaube auch, dass der Schwächste der Vorsaison den ersten Pick hat, glaube ich.
Ja,
oder?
Ich glaube auch irgendwie
so. Spannend.
Ja.
Also spannend. Ja, es ist halt wirklich eine...
Ich glaube, im Basketball ist es auch so ähnlich.
Ein geiler Ansatz eigentlich, ne? Weil man möchte ja eigentlich, dass die Liga so attraktiv wie möglich ist. So, und wie kriegt man sie attraktiv? Attraktiv wird sie nicht, wenn jedes Jahr Bayern am 30. Spieltag sich das Bier ins Gesicht schüttet, sondern attraktiv wird es halt, wenn es bis zum Schluss spannend wird, wenn du Überraschung hast.
Ja, das wäre natürlich etwas, was man auf europäischer Ebene bündeln müsste, weil du sonst die deutschen Top-Vereine, nämlich Bayern mal mit rein, natürlich auf europäischer Bühne vernachlässigst oder benachteiligst. Und dann haben wir die Diskussion wieder auf der UEFA-Ebene, weil wir wollen natürlich auch, ich meine, so ehrlich bin ich auch, oder wir alle können so sein, wir wollen natürlich auch deutsche Top-Vereine in den internationalen Wettbewerben sehen. Das wäre dann etwas, was man über alle Ligen, und ich glaube, die Engländer sind da die Letzten, die sich darauf einlassen.
Ja, und für uns jetzt wichtiger ist ja die Frage, du hast ja am Anfang die Frage aufgemacht, wollen wir überhaupt aufsteigen? Ne, jetzt hat man irgendwie in den letzten Tagen wieder gelesen, mit der Truppe aufsteigen bringt sowieso nichts und so, was wollen wir denn überhaupt da oben? Und also mein Fazit aus dem, was du jetzt, ich weiß nicht, was du für ein Fazit ziehst, Hannes, aber jetzt rein von der ökonomischen Seite ist das Fazit natürlich klipp und klar. Natürlich will man aufsteigen. Ne? Natürlich. Also es würde unserem Verein, der schon historisch immer relativ knapp bei Kasse ist und gucken muss, wie man wirtschaftet, würde es natürlich unglaublich gut tun. Das ist ja das, was der alte Mann auch seit Jahren sagt. Wir müssen wieder aufsteigen. Das ist alternativlos. Ne? Also, und aus ökonomischer Sicht hast du es gerade schön aufgedröselt, dass das natürlich ein Riesen Plus wäre.
Absolut, schließe ich mich an, und das Ökonomische geht ja auch mit dem Fußballerischen einher. Ne? Wenn wir in der ersten Liga mithalten wollen, brauchen wir natürlich einfach mehr Kapital, um da irgendwie eine Mannschaft auf die Beine zu stellen, die da in der ersten Liga auch mitspielen kann.
Ja,
deswegen gehe ich da auch mit, solange das jetzt nicht zwangsläufig an dem kleinen Mann oder der kleinen Frau ausgelassen wird, dass du irgendwann 58 Euro für West zahlst oder fürs Bier 8 Euro. Das wäre schön, wenn wir da nicht landen, aber klar, aus ökonomischer Sicht macht das aus allen Perspektiven irgendwie Sinn, aufzusteigen.
Ja, also ich kenne zwar die Bücher nicht von unserer Finanzabteilung im Verein,
keiner.
Aber man könnte, glaube ich, schon grob schätzen, dass man im Gesamtpaket bestimmt mit so 30 Mille mehr ins Rennen geht. Natürlich hat man die irgendwo mehr im Portemonnaie, aber es kostet natürlich auch alles mehr. Rein auf die Infrastruktur geblickt, gibt natürlich unser Verein auch viel, viel mehr her. Ne? Wir haben die Strukturen bei uns sind nicht klassisch Zweitligist, wie jetzt sage ich mal Beispiel Elversberg oder Greuther Fürth oder wie sie alle heißen, sondern wir sind rein von der Infrastruktur, rein von dem, was drumherum alles so noch passiert, sind wir schon eher tendenziell ein Erstligist. Und ich glaube, das ist auch so ein Grund, warum der alte Herr bei uns in der Chefetage schon seit Jahren sagt, wir müssen langsam hoch, weil das natürlich drumherum auch alles kostet. Und der Hahn wird natürlich bei den Profis zugedreht, natürlich auch daher, dass man sich das drumherum auch alles irgendwie finanzieren muss. Von daher, Geld ist mehr da, aber es kostet natürlich auch alles mehr. Beispielsweise auch der Etat war natürlich auch Thema bei der Causa Schmattke. Der Etat ist aktuell bei 18 Millionen. Der muss natürlich irgendwo hochgeschraubt werden, nur als Beispiel, damit ihr irgendwo mal eine Zahl gehört habt. Bochum letztes Jahr ist mit einem Etat von 45 Millionen abgestiegen und wir haben aktuell 18 Millionen. Wenn man den Gerüchten glauben mag, gab es in der Streitigkeit um Schmattke Gespräche, wo von den Gesellschaftern das Portemonnaie geöffnet wurde, ja, aber nur um knappe 10 Millionen mehr.
Nee, das wurde jetzt nochmal überarbeitet, also aus der Presse, die hatten in der letzten Woche oder vorletzten Woche getitelt, dass es jetzt um 20 Millionen mehr ging. Okay. Also wir würden dann irgendwie bei 38 landen.
Also 38, knapp 40 Millionen, okay.
Immer noch zu wenig, wenn wir nicht direkt.
Ja, wobei, das ist ja auch ein Thema für den Sommer dann, aber wir sehen ja, mit was für einem Etat Wolfsburg gerade auf dem vorletzten Platz steht und Mannschaften wie Köln oder was weiß ich deutlich weiter oben stehen. Also Etat sagt auch nicht immer alles aus. Ne? Und diese Artikel jetzt von der Bild auch mit der Causa Schmattke auch erstmal noch mit Vorsicht.
Absolut,
finde ich.
Ich glaube auch, das wendet sich noch. Ja, okay, monetär auf jeden Fall.
Ja genau, ökonomisch werden wir durch. Jetzt lass uns mal rein aufs Sportliche gucken oder auf unsere 96-Fanbrille. Thema Anschlusszeiten. Was findet ihr geiler? Die Anschlusszeiten in der zweiten Liga oder die Anschlusszeiten in der ersten Liga?
Also ich bin viele Spiele in meinem Leben auswärts gefahren. Es ist einfach geiler, wenn man nicht immer kurz vor Anpfiff auf irgendeinem Gästeparkplatz ankommt, ins Stadion muss und danach wieder losfährt und um 18 Uhr zu Hause ist, sondern lieber mal ein bisschen früher irgendwo noch einkehren kann in den Biergarten, um Bier zu trinken oder so, gerade wenn die Temperaturen gut sind und dann lieber ein bisschen später zu Hause sein. Und 15:30 ist auch einfach, seitdem ich Fußball gucke, irgendwie meine Anschlusszeit und da fühle ich mich schon wohler mit, als irgendwie um 11 Uhr oder 10 Uhr irgendwo frühstücken zu müssen, um pünktlich am Stadion zu sein.
Schließe ich mich komplett an.
Ja, ich gehe komplett. Auch, ich gehe
15:30 Uhr ist einfach die Uhrzeit für Fußball.
Ich gehe auch komplett mit. Allerdings haben wir in der ersten Liga mittlerweile nur noch 4 Samstagsspiele 15:30 Uhr. Ne? Also die Chance, dass wir ein Samstagsspiel um 15:30 Uhr treffen, wenn wir nicht europäisch spielen, dann ist die höher.
Dann weil ist die Chance erstmal hoch.
Genau, weil die international vertreteten Mannschaften, die spielen meist sonntags. Sonntags die Anschlusszeiten sind natürlich echt, ich weiß nicht, also 15:30 Uhr ist noch okay. Das zweite Spiel kommt dann um 17:30 Uhr, das dritte ist um 19:30 Uhr auf dem Sonntag. Stellt euch mal vor, man spielt dann da irgendwo unten in Freiburg oder so, wenn man Glück hat und die international vertreten sind. Boah, schon teils eklig. Aber im Grunde, glaube ich, haben wir alle die gleiche Meinung. Anschlusszeiten sind deutlich geiler. Ticketpreise ist natürlich auch so ein Faktor.
Ist, ja.
Wird sicherlich steigen. Generell ist es aber natürlich mit einem Aufstieg umso schöner, weil wir viel, viel mehr Möglichkeiten haben. Ne? Wir haben viel, viel mehr Möglichkeiten, Talente an Land zu ziehen. Es gibt vielleicht die Möglichkeiten, den einen oder anderen Spieler, der aktuell leihweise bei uns ist, in unseren Reihen zu halten. Mit mehr Geld ist natürlich viel, viel mehr möglich. Da brauchen wir uns nicht drüber streiten.
Ja, und trotz Ticketpreise vollere Stadien dann auch, ne? Also ich glaube, Zuschauerschnitt können wir uns jetzt in dieser Saison, glaube ich, nicht
beschweren.
So beschweren. Das ist jetzt nicht das Hauptproblem. Und ich muss sagen, ich habe auch lieber 30.000 Die-Hard-Fans da als 49.000 Touristen. Aber kommt natürlich trotzdem dann einfach noch ein bisschen mehr Zulauf wieder, ne? Was einfach schön ist, unser Stadion, das haben wir jetzt in den letzten Wochen gesehen, wenn das ausverkauft ist. Sieht einfach definitiv. Sehr, sehr schön aus.
Psychologisch natürlich auch komplett Neuland dann. Wir stecken dann wahrscheinlich eher im Abstiegskampf als wir jetzt im Aufstiegskampf. Sprich, die Wochen werden höchstwahrscheinlich hier und da mal frustrierender sein als diese Saison. Also wir haben ja diese Saison echt eine gute Saison erwischt, um mit dem Podcast zu starten, ja, weil wir viel über Positives sprechen. In der ersten Liga würde sich das wahrscheinlich, denke ich mal, schnell ändern.
Wir machen das ja schon kuschelig.
Da müssen wir uns natürlich dann korrekt, das müssen wir uns kuschelig machen. Und, abschließend, letzte Frage ist natürlich die Vereine, ganz klar.
Ja.
Die zweite Liga ist natürlich bespickt mit geilen Traditionsvereinen. In der ersten Liga, boah.
Ja, also ich will auch noch mal zwei Sachen zu sagen und dann ist da bin ich quasi mit meinen Worten dazu durch. Sportlich, erstmal, es gibt sehr viele Leute, die eben sagen, nee, die zweite Liga ist geiler, oben mitzuspielen. Am Ende macht es, also es macht keinen Sinn, wenn wir Samstag, Sonntag oder Freitag für Freitag im Stadion stehen, die Mannschaft anfeuern, uns über einen Sieg freuen und dann am Ende der Saison sagen, wir wollen nicht aufsteigen, finde ich. Ich habe früher vielleicht auch anders gedacht, weil ich es geil fand, dann mal gegen diese Vereine hier zu spielen, aber mittlerweile lebt dieser Verein davon, dass wir Siege einfahren oder alle Vereine leben davon und den Spielern gegenüber. Es ist auch einfach total komisch. Die haben ihr ganzes Leben und ihre ganze Jugend geopfert, um Fußball zu spielen. Also die wollen alle aufsteigen so. Deswegen glaube ich, wir sind jetzt bereit dafür. Ich will unbedingt aufsteigen und was man auch sagen muss, du hast eben die geile Saison angesprochen. Wie kacke, muss ich einfach mal sagen, würde sich das alles anfühlen. Diese ganze Energie, die wir vielleicht auch nochmal in diesen Podcast gesteckt haben, die Spieler und der Staff geleistet haben, wenn wir es dann nicht schaffen, fühlt sich scheiße an. Deswegen will ich in jedem Fall aufsteigen. Und zu dem Punkt der Vereine, ganz einfach gesprochen, ich will wieder gegen Frankfurt spielen, ich will wieder gegen Dortmund spielen, ich will mal wieder nach München fahren müssen, um da irgendwie eine 6-0-Reibe zu kriegen, ist mir egal. Aber ich will das alles wieder miterleben. Und vielleicht habe ich dann auch in 5 oder 6 Jahren davon die Schnauze voll und will wieder gegen andere Vereine spielen. Aber Stand jetzt bin ich absolut bereit für die erste Liga und ich habe auch richtig Bock auf die Vereine und alles, was da irgendwie mit einhergeht.
Wie du so schön immer sagst, ist der schnellste und einzige Weg nach Europa.
So.
Ja, ja, wäre tatsächlich auch ein Punkt. Der Traum von Europa
lebt
dadurch natürlich oder würde damit natürlich nochmal ein Stück weit mehr leben. Das Thema Miterleben finde ich gerade ein cooles Stichwort und zwar hören uns ja extrem viele junge Leute, die wahrscheinlich diese ganzen Zeiten gar nicht miterlebt haben. Also es gibt mit Sicherheit den einen oder anderen, der uns gerade hört, die gar nicht so ein Pflichtspiel gegen die Bayern erlebt haben. Ich erinnere mich, bin zwar jetzt auch kein Urgestein, aber ich erinnere mich auch noch an Zeiten, wo ein Franck Ribéry und ein Luca Toni im Niedersachsenstadion gespielt haben. War schon irgendwo eine ganz andere Energie, mit der du ins Stadion gegangen bist, weil du dir dachtest, okay, wir können nicht verlieren, wir können nur gewinnen, wir hauen die jetzt weg.
Enzo hinten in der IV, schön Kane
und
Kane ungemütlich machen.
Wir haben jetzt auch auf diese 130 Jahre ja ein bisschen intensiver zurückgeblickt und das, was ja doch auch sehr hervorsticht, sind die Erfolge und sind auch sowas wie Aufstiege. Und es macht ja auch was mit einer Stadt und einer Region, wenn man dann auf dem Rathausplatz zusammen steht und zusammen jubelt und die Jungs vielleicht mal besoffen sieht, ne? Ich erinnere mich da an Schmiedebach, der dann mal so ein paar Sachen ins Mikro gedroppt hat, die man vorher nicht erwartet hätte von einem Spieler. Also das sind so Sachen, die braucht die Stadt jetzt auch mal wieder langsam, ne? Auch Gianni, du hast die jungen Fans angesprochen, die jetzt noch nicht so tiefgreifende Erlebnisse mit dem Verein hatten. Es würde der Stadt, der Region sehr gut tun, ökonomisch, aber auch so vom Gefühl her. Ich glaube, die große Sorge, also weswegen dieses Thema auch immer wieder an uns herangetragen wird und die so eine Unsicherheit zu spüren ist, es ist natürlich ein Schritt. Es ist natürlich ein Schritt von der zweiten bis zur ersten Liga und wir haben jetzt hier gerade so ein Vakuum oder nicht Vakuum, wie man es sehen will, mit dem Abgang von Schmadtke. Wir haben sehr viele Leihspieler, aber ganz ehrlich, dafür ist man Leistungssportler. Tietz ist ein ambitionierter Trainer, der sich immer wieder neue Gedanken macht. Der würde sich dann auch wieder neue Gedanken machen bei einem Aufstieg. Der hat auch dann wieder Zeit, eine ganze Sommerpause, sich was zu überlegen, wie er mit der Mannschaft, die er sich dann zusammenpuzzelt, mit wem auch immer zusammen, auch da wäre ja die Wahrscheinlichkeit höher, jemanden Starkes zu kriegen, wenn man eben aufsteigt, der ihm da hilft bei dem Aufbau. Dann wieder neu zu überlegen, mit welchem Spiel ist es möglich, 96 in der Liga zu halten. Und da würde ich ihm einfach wieder sehr, sehr viel Vertrauen schenken und mit sehr viel Interesse auf die Sommerpause gucken. Jetzt sind wir ja noch nicht da, aber ich glaube, wir können ein Fazit ziehen, Gianni, wir wollen alle drei aufsteigen. Aus sehr verschiedenen Gründen heraus auch. Ne? Ja. Und trauen das unserem Verein zu. Und ich weiß nicht, ob ihr das auf Instagram gehört habt, Robby Hunke, der Kommentator von RTL und DAZN, mit dem wir ab und zu mal sprechen, und sein Kompagnon, die haben auch gesagt, 96 gehört in die erste Liga. Auch bei Copa TS, Kramer und Tommy Schmidt haben darüber gesprochen. 96, dieses Stadion, der Auswärtsblock ist so schön groß. Das ist einfach eine Stadt, die gehört zurück. Ne? Und wenn man sich jetzt, ich habe mir jetzt mal vorgestellt, stellt euch mal vor, Heidenheim und Wolfsburg gehen runter und Schalke und Hannover kommen hoch. Also was das alleine an Fanwucht für einen Austausch ist. Ne? Und deswegen ein klares Ja.
Ja, Word. Okay, geil. Vielen, vielen Dank. Und damit das passiert, müssen wir am Wochenende gewinnen. Am Sonntag zu Hause gegen Münster gewinnen. Und ich gehe jetzt einmal mit euch kurz den Gegner durch. Wir stellen euch den einmal vor, wie wir es jede Folge machen. Wir erinnern uns noch alle an das klägliche Hinspiel. Wir sind tatsächlich, muss man sagen, Überraschung, durch einen Elfmeter von Kellmann. Und das 2-0 von Yokota gingen wir 2-0 in Führung und verspielten die noch in der Nachspielzeit in der 91. und 96. Minute durch Batista Meier und Serhat Demir. Da kommen leider bei mir immer diese, also manchmal, ich lasse sie nicht an mich rankommen, aber diese What-If-Momente, dieses, ach fuck, hätten wir diese Tore nicht, hätten wir jetzt 2 Punkte mehr, es wird oben schon wieder ein bisschen besser aussehen.
Ich habe dieses Münsterspiel, ich habe das
nicht vergessen. Ganz also, tief drin.
Nee, genau, aber ich versuche diese Gedanken, diese What-If-Momente immer, diese Butterfly-Effekte immer abzustoßen, damit ich nicht zu lange drin hänge.
Ja, bringt nichts.
Nee, Münster aktuell auf Platz 18 mit 28 Punkten. Ich glaube jetzt 7 Punkte auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz. Ein Torverhältnis von 34 zu 54 Toren. Zuletzt sehr mau, 2 Punkte aus 7 Spielen. Gestern 2-3 gegen Bielefeld verloren. Schaut man sich tatsächlich die Daten an und nimmt nur die Toraktion raus, würde man meinen, Münster ist eine total durchschnittliche Zweitligamannschaft. Da gibt es eigentlich nicht viel zu berichten, ob die Ausschläge nach unten oder oben haben, aber sie schaffen es einfach vorne überhaupt nicht gefährlich zu werden. Players to Watch ist der beste Scorer mit 10 Scorerpunkten, Oliver Batista Meier, der nach einer Schulterverletzung gestern erst seine ersten Minuten wieder bekommen hat. Der kam nach 83. rein. Das heißt, es ist fraglich, ob der nächste Woche gegen uns überhaupt startet. Und Etienne Amenido, 6 Tore, bester Torschütze, mit Oberschenkelverletzung komplett ausgefallen. Und es ist auch nicht klar, ob der gegen uns starten wird oder überhaupt spielen wird. Der hat jetzt gar nicht gespielt, war auch nicht im Kader. Das heißt, man kann sagen, insgesamt sehr dunkle Zeiten für Münster. Was man noch sagen kann, und da ist die Kacke bei denen richtig am Dampfen, wenn wir überlegen, dass die waren Gründungsmitglied der Bundesliga und spielen jetzt relativ wahrscheinlich in der 3. Liga nächste Saison. Und bei denen laufen 14 Verträge safe aus und einige Spieler haben noch Ausstiegsklauseln bei Abstieg. Also die müssen sich nächste Saison in der 3. Liga komplett neu aufstellen. Man will jetzt erstmal meinen, wenn man sich die ganzen Fakten so anschaut, dass wir leichtes Spiel haben. Wir erinnern uns an das Hinspiel. Wir müssen da voll konzentriert reingehen in dieser Liga. Ist alles möglich. Wir dürfen Münster nicht unterschätzen. Die versuchen jetzt nochmal alles. Und ja, wir müssen hartnäckig bleiben und ich bin mir aber sicher, dass wir dieses Spiel trotzdem gewinnen. Und jetzt etwas, worauf ich mich die ganze Zeit freue, die S11.
Ich möchte nochmal ganz kurz,
Gerne.
Du hast es eigentlich schon gesagt.
Aber ja, ich wollte jetzt
noch
nicht
mal,
zu ausführlich über Münster
ist auch richtig,
sprechen.
Ich will es aber nur nochmal hervorheben, weil auch da, es verleitet wieder eine Erwartungshaltung zu haben, dass wir nächste Woche in unserem eigenen Stadion 5-0 gewinnen.
Ja, absolut.
Das ist eine Mannschaft, die ums Überleben kämpft. Und jeder, der mal selber Sport gemacht hat und in so Abstiegssituationen schon mal gesteckt hat, der weiß, dass die um ihr Überleben kämpfen.
Ja, man hat es gestern gegen Bielefeld gesehen, die sind nicht untergegangen. Ne?
Es geht immer auch um Mitarbeiter in der Geschäftsstelle. Du hast das eben gesagt, was das für Münster bedeuten würde. Und die haben 28 Punkte und führt davor 33. Das ist deren letzte Kugel, die im Lauf haben, nächste Woche. Das heißt, alle, die jetzt ein wunderschönes Feuerwerk erwarten da nächste Woche, da sollte man wieder so ein bisschen die Erwartungen zurückschrauben, weil auch das wird wieder eklig. Ich sag's euch, es wird unangenehm.
Absolut.
Und auch da gilt wieder der Crunch-Time-Gedanke, Hauptsache ein Dreier.
100%.
Egal wie.
Voll mit dir und deswegen bitte genau wie Henne gesagt hat, seid nicht frustriert, wenn wir dieses Spiel ziehen, aber nicht schön. Das gehört jetzt dazu. Diese Liga ist anders als alle anderen Ligen auf dieser Welt, glaube ich. Hier kommt eine gewisse Magie mit jedem Spiel mit. In jedem Spieltag ist alles möglich. Deswegen müssen wir einfach mit der Hoffnung reingehen oder mit dem Wunsch und der Überzeugung reingehen zu gewinnen. Aber wie er sagt, wie Henne sagt, kein glanzvolles Spiel erwarten.
Auf jeden Fall.
Würden wir auch nehmen. Ein 5-0 würde ich auch nehmen.
Ja, natürlich. Aber das darf nicht unsere Erwartungshaltung sein, um zu sagen, dass das ein erfolgreicher Spieltag für uns war.
Also die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, dass es ein 5-0 wird. Ich glaube, das wird ein extrem dreckiges Spiel. Mit Blick auf die Tabelle, ja, wie du schon gesagt hast, es geht um die Wurst. Wenn Münster bei uns keine 3 Punkte holt, dann war's das. Dementsprechend werden sie mit Messer zwischen den Zähnen spielen.
Erinnert mich ein bisschen an dieses Fürth-Spiel. Ne? Mhm. Fürth kam auch und war mit dem Rücken zur Wand. Ja. Ne? Und da haben wir uns sauschwer mitgetan.
Ich, das Spiel würde ich mir jetzt ungern vor Augen führen. Ich würde mir viel lieber das Hinspiel vor Augen führen, weil ich der Meinung bin, karmatechnisch haben wir da auf jeden Fall noch ein paar Punkte gut zu machen.
Ja.
Das ist so etwas, womit ich mich immer wieder ins Positive hole. Ich sage, wir ziehen das Spiel auf jeden Fall, aber es wird 100% dreckig. Kleiner Aufruf da nochmal. Ich habe heute Morgen einen Ticketshop geguckt. Es sieht tatsächlich nicht mehr ganz so grün aus. Also grün bedeutet ja noch zu verfügbarer Platz. Das Stadion wird voller, aber ein paar Plätze sind noch da. Wir brauchen eine volle Hütte.
Greif zu.
Welche Krieger schickst du denn in dieses
Spiel? Hannes, ich bin echt gespannt. Ne? Du hast.
Pass auf, ich lese sie erstmal vor. Und danach argumentiere ich einmal und dann gehen wir kurz in die Diskussion, okay? Vielleicht gehen wir auch nicht in die Diskussion, weil der eine oder andere von euch sagt, nehme ich. Also ich sage vorab, mein einziges Problem ist, was ich im Kopf habe, vorweg, Okon und Gita. Da weiß ich noch, da kann ich mich noch nicht entscheiden. Okon jetzt wieder für mich, der hat Höhen und Tiefen, hat viel Potenzial, aber vielleicht sollten wir jetzt in die Crunch-Time mit einem Gita gehen, der einfach noch ein bisschen erfahrener ist, ein bisschen abgewichster und da vielleicht ein bisschen mehr Vertrauen in die Mannschaft oder innerhalb der Mannschaft hat. Aber wir starten hinten ohne große Überraschung mit Neul. Dann Allgeier. Dann mit Bobo, Tomiak.
Ja.
Dann starten wir mit Gita / Okon. Ich glaube, es wird, oder hoffe, es wird Gita. Dann starten wir rechts auf gute alte Zeiten mit Matsuda. Enzo auf der 6. Links Neubauer. Für mich hat Neubauer damals seine besten Spiele auf der linken Seite gemacht. Er hat jetzt etwas mehr Spiele auf rechts gemacht. Für mich hat er die besten Spiele auf der linken Seite gemacht mit Uden. Deswegen eher links. Vorne rechts Yokota, weil es muss jemand die Elfmeter schießen. Und Yokota mit Matsuda, die japanische Zange da auf dem Flügel, für mich gesetzt. STT auf der 8er- bzw. 10er Position. Dann kommt Uden vorne links und vorne Bundu.
Bam!
So, und ich will auch ganz kurz was zu, ich sehe Taibis Momentum. Ich habe mir mal die Heatmap angeguckt von Matsuda und Taibi. Generell die Position, die Taibi bekleidet. Taibi spielt oft in diese eingerückten, also Matsuda in dem Fall rückt dann etwas vor. Die beackern sehr viel das gleiche Feld. Das heißt, auf dieser Heatmap siehst du, die bewegen sich sehr viel im gleichen Raum. Das hängt damit zusammen, meine Überzeugung, dass Taibi oft den Manndecker im Ballbesitz des Gegners macht. Das war jetzt beispielsweise Wanicek, gegen Darmstadt war es schon jemand, glaube ich, da hat er auch immer wieder diesen Manndecker gemacht. Ich habe bei Uden diese Überzeugung, wenn man sich auch seine Heatmap auf dem Platz anguckt, das ist eine bessere Verteilung zwischen dem linken Flügel, in dem Fall Neubauer und Uden. Neubauer beackert den ganzen Flügel, aber Uden schafft es viel mehr, wirklich in diese gefährlichen Räume zu kommen, mit Ball oder sich da auch anspielen zu lassen. Und für mich ist das, obwohl wir von dieser Saison sprechen, ist das für mich so ein bisschen, ja, irgendwie habe ich da schon ein bisschen Oldschool-Vibes. Neubauer und Uden auf der linken Seite, Matsuda und Yokota rechts und ich habe es gesagt, für mich Enzo muss auf die 6, deswegen rückt Bobo rein, STC davor, völlig überzeugt bin ich und ich glaube, Kämmern braucht eine Pause. Ich glaube, wir gehen da vorne zu Bundu, der hat wenig Laufkilometer, aber viel Impact und ich glaube, der wird das Ding jetzt machen. Der hat Momentum, der hat das Selbstbewusstsein. Und zu Aseko hatte ich mich vorhin schon mal einmal kurz zu positioniert. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass wir in der Situation sind, in der wir schon mal waren. Jetzt hat ihn jetzt zweimal früh ausgewechselt, vielleicht aus eigener Überzeugung, vielleicht weil er nicht die nötige Energie hatte, wie Henne gesagt hat. Ich glaube, er wird jetzt sagen, komm, ich gebe ihm jetzt mal diese Pause und gucken, ob es dann übernächste Woche weitergeht. Deswegen rotiert er raus und wir starten so. Und ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Alter, wenn wir so starten, ich hätte so Bock.
Ich finde dein Hype, finde ich geil und ich finde auch die Aufstellung geil. Ich gehe tatsächlich in vielen Punkten mit. Ich gehe in dem Punkt mit, dass Enzo auf die 6 muss. Ich gehe mit dem Punkt mit, dass Aseko auf die Bank muss. Ich gehe mit dem Punkt mit, dass Bundu auf die 9 geht. Da gebe ich dir, also ich hätte es nicht anders, glaube ich, aufgestellt. Mhm. Ich gehe aber nicht mit, dass Taibi auf die Bank geht. Und ich glaube, da geht der Coach auch mit. Taibi gehe ich sehr stark davon aus, dass der startet. Für wen würde er tendenziell reinrücken? Ich kann mir vorstellen, dass Matsuda auf die Bank geht und du dann rechts, links jeweils mit Uden und Neubauer startest. Also ich könnte mir Uden zum Beispiel ganz gut links vorstellen, der dann mit einem Taibi auf der linken Seite, ähnlich wie du das gerade beschrieben hast mit der Heatmap, ein bisschen wirbelt. Neubauer auf rechts, ja, finde ich zwar auch nicht so stark wie auf links, aber kann er spielen.
Ich finde, ihr habt alles gesagt, was man sagen kann. Ich habe nichts zu widersprechen. Ich fühle deine Elf. Ich fühle aber auch das, was du zu Taibi sagst. Ich bin auch froh, dass der jetzt da ist, wo er ist. Also STT und Taibi, was die jetzt noch in die Crunch-Time für eine Entwicklung genommen haben. Er wird beide drauflassen. Deswegen glaube ich nicht, dass die Startelf von dir kommt, Hannes. Aber du hast mich auch mit deiner Wucht mitgenommen.
Es war auch keine Prediction, es war mehr ein Wunsch.
Genau,
ich traue mich nicht mehr, Tietz zu predicten.
macht doch keinen Sinn.
Nee. Ist mega, ich hab Feuer gefangen dafür. Ich bin gespannt auf Tomiak. Das wird sehr interessant, ob der zurückkommt. Das würde unser Spiel, glaube ich, zum Positiven verändern. Und ansonsten nehme ich alle. Es ist so geil, dass so viele Spieler jetzt eine Rolle spielen, dass wir jetzt nicht eine klare Elf haben, wo man sagt, und danach wird es leider schwierig, sondern dass selbst Nielsen mit seiner Art jetzt einen Impact von der Bank bringt, ne? Und auch die Vorstellung, Aseko dann einzuwechseln.
Das finde ich wirklich.
Wenn du hast so viel Impact, du hast so viele Möglichkeiten und Tietz wird da wieder irgendwas zaubern. Mir ist nur wichtig, eine gesunde Mischung aus Mentalitätsspielern, die dieses schwierige Spiel halt annehmen und aber auch Spieler, die eben das 1:1 suchen, die den Mut haben, hinter die Ketten zu kommen, dass wir relativ schnell Münster einfach den Zahn ziehen nächste Woche, das ist halt wichtig. Ne? Und das hat mir zuletzt ein bisschen gefehlt, also Taibi und STT, geile Spieler, aber das sind nicht so die Spieler, die eben ins 1:1 gehen, wie das ein Udenne jetzt bei diesem entscheidenden Tor gemacht hat. Von daher würde ich mir auch wünschen, dass man wieder ein bisschen mehr Zug vom Flügel hat, würde Taibi, er wird den nicht rausnehmen, ich würde da mitgehen, Hannes, bei dir.
Eine ganz kurze Frage jetzt nochmal, die habt ihr gekonnt ignoriert, Okon oder Gita, wenn ihr euch entscheiden müsstet?
Ja, er wird Okon spielen lassen.
Wenn ihr euch wünscht, was
Gita,
ihr wünscht.
Okay. Gita.
Boah, ich gehe mit Okon.
Okay. Ja, ist doch fair. Ich wollte mal eure Meinung dazu hören. Geil, ich bin super heiß und egal wie es kommt, ich werde da angezündet stehen. Wenn Taibi spielt, bin ich genauso guter Dinge. Der hat, glaube ich, wieder seinen Rekord von letzter Woche selber gebrochen, wieder über 14 Kilometer gelaufen, unfassbar, was der für Meter macht. Und ja, ich bin übelst heiß.
So, Hannes, du kannst dich jetzt wieder anziehen.
Es ist die Unterhose auch.
Zieh das T-Shirt wieder an, Junge.
Ey, es ist Sonntag.
Ihr habt es nicht gesehen, aber der hat wirklich bei jedem Satz ist ein Kleidungsstück geflogen.
Ey, es ist Sonntag und ich fühle mich wie Samstagabend kurz vorm Spiel. Auf jetzt, auf geht's.
Okay, lass uns mal auf den nächsten Spieltag gucken. Ich würde auch kurz nochmal einen Blick auf die Tabelle werfen, zumindest auf die tabellarische Situation. Oben müssen wir drauf gucken. Schalke nach dem Sieg in Paderborn langsam mit Abstand auf Platz 1, 64 Punkte. Ja, und dahinter wird es richtig eng. Zweiter Paderborn 58, dritter Hannover 57. Vierter Elversberg 56. Also wir sind auf Platz 3, ein Punkt hinter Paderborn und wir haben Elversberg hinter uns. Bedeutet, wir haben es in der eigenen Hand. Wenn wir die 3 Spiele maximal rausholen, dann können wir auf jeden Fall nicht mehr auf Platz 4 rutschen. Das ist schon mal etwas, was mich tendenziell beruhigt. Auch wenn mich der dritte Platz nicht beruhigt, weil Relegation ist etwas, was ich eigentlich vermeiden möchte. Aber der Spieltag lief schon positiv, wenn wir darauf jetzt blicken. Topspiel Samstagabend ging 3-3 aus, war auf jeden Fall echt wild mit einer roten Karte auf Darmstädter Seite. Dass Elversberg das nicht gewonnen hat, war dann echt richtig gut für uns. Und ja, gerade das Spiel, wir haben die zweite Halbzeit, zumindest das Ende der zweiten Halbzeit, haben wir noch ein bisschen geguckt. Paderborn, Schalke, die Schalke haben es gemacht. Die sind mit einem Fuß in der ersten Liga, wenn man es so nennen darf. Und Paderborn, ja, die fangen langsam an zu schwimmen und die haben noch echt ein gutes Restprogramm vor der Brust. Schauen wir auf den nächsten Spieltag. Also, Freitag wird nicht gespielt. Tag der Arbeit. Starten also in den Samstag. Beginnt mit Kiel gegen Peine Ost. Bielefeld gegen Bochum. Kellerduell. Dresden
Geiles
gegen...
Spiel.
Ja, also vor allem Bielefeld-Bochum ist natürlich, da ist richtig Feuer drin. Ne? Mal gucken, die Bielefelder nach dem Münsterspiel, die sollten auf jeden Fall mit richtig Wind im Rücken in das Spiel gehen. Dresden-Lautern, ebenfalls noch ein Spiel, was am Samstag um 13 Uhr stattfindet. Und dann haben wir am Freitagabend das Topspiel, Schalke gegen Düsseldorf. Schalke mit einem Heimspiel, mit einem Sieg sind sie durch. Das ist auf jeden Fall etwas, was sich sicherlich viele angucken werden, mit Blick auf den direkten Konkurrenten, der höchstwahrscheinlich mit einem Fuß schon in der ersten Liga steht. Gut, Sonntag, 5 Spiele um 13:30 Uhr, geht los mit Fürth gegen Nürnberg, Frankenderby. Die Fürther zu Hause müssen die 3 Punkte mitnehmen, die stecken tief drin im Abstiegskampf. Nürnberg, ja, mit dem Sieg, die sind eigentlich soweit unten raus. Wie auch die letzten Folgen schon gesagt, für die geht es nicht nach oben und nicht nach unten. Dann haben wir noch das Spiel Karlsruhe gegen Darmstadt. Ebenfalls uninteressant, die Darmstädter, die haben sich verabschiedet. Dann hast du noch Magdeburg mit einem Heimspiel gegen die Hertha. Magdeburg, boah, die müssen wirklich, also da geht es auch für die wirklich um die Wurst. Dann natürlich wir gegen Münster mit dem Heimspiel und dann das Spiel, worauf wir auf jeden Fall alle gespannt blicken, Elversberg mit einem Heimspiel gegen Paderborn. Also nach dem letzten Wochenende kann dieses Spiel nicht besser fallen. Wir sind quasi zwischen den beiden auf Platz 3. Die einen sind 1 Punkt vor uns, die anderen sind 1 Punkt hinter uns und wir haben Heimspiel gegen Platz 18. Also besser kann eigentlich der Spieltag nicht gelegt sein. Wir blicken gespannt drauf. Es werden sich auf jeden Fall gegenseitig Punkte geklaut und wir hoffen, dass wir am besten davon profitieren und uns den zweiten Platz erobern.
Danke dazu. Wir sind auf jeden Fall heiß und können es kaum erwarten, bevor Henne gleich nochmal hier was richtig Geiles raushaut. Bleibt mal ganz kurz dran, denn wir gehen noch einmal gerne mit euch gemeinsam kurz die Hörerfrage von der letzten Woche durch. Und zwar haben wir euch gefragt, auf welchem Platz landen wir am Ende der Saison? Und Platz 1 war nur noch 2%. Ich denke, das ist klar, dass wir da so realistisch sind und sagen, dass das nicht mehr unbedingt unser Anspruch war oder ist. Auf Platz 2, dass wir auf Platz 2 landen, haben 32% gesagt. Die Relegation erreichen wir laut 57% unserer Community und das wird wohl nichts. 9%, ja, das sind irgendwelche Hater, ne, die habe ich mal rausgenommen. 57% Platz 3 Relegation. Boah, ich hätte mir gewünscht, wenn es andersrum ist. Ich glaube, nach dem Spiel jetzt und dem Selbstvertrauen, was wir haben, würde das nochmal ein bisschen anders ausfallen. Aber wir sind natürlich froh, dass der Großteil von euch, genauso wie wir, uns diesen Aufstieg zutraut. Und ja, ich gebe das Mikrofon ab an Henne.
Genau, wir kommen zur Hörerfrage von dieser Woche. Und diese Hörerfrage ist heute ein Gewinnspiel. Und ihr könnt gerne mitmachen und wir verlosen nämlich ein Trikot. Aber nicht irgendein Trikot. Am 7.3. diesen Jahres hat in Linden ein kleiner, aber feiner Laden aufgemacht, nämlich Nanos Football Jerseys. Und der gute Nano verkauft dort Vintage-Trikots. Vor allen Dingen sehr viel 96-Trikots. Hannes, wir beide waren schon da, haben uns das angeguckt. Super geil, aber auch von anderen Vereinen oder auch von Nationalmannschaften. Also wirklich ein schöner kleiner Laden auf der Deisterstraße, wo es sich mal lohnt, vorbeizustöbern. Und wir sind mit Nano in Kontakt und der hat gesagt, Jungs, wollen wir nicht mal hier über euren Podcast ein Trikot versteigern? Und wir freuen uns natürlich sehr und verbinden das mit der Hörerfrage. Also, was ihr tun müsst, um dieses Trikot, was von einem Spieler ist, den wir noch nicht nennen, aus einer Saison, die wir auch noch nicht nennen, aber wir können schon mal sagen, das Trikot ist von dem Spieler unterschrieben worden, also schon durchaus was Besonderes. Wenn ihr das haben wollt, müsst ihr Folgendes tun. Ihr müsst Nanos Football Jerseys auf Instagram folgen und auch unserem Kanal folgen und ihr müsst die folgende Quizfrage beantworten, beziehungsweise die Hörerfrage der Woche. Und die Quizfrage ist heute, gegen welche Mannschaft hat Hannover 96 im Jahr 1985 das entscheidende Aufstiegsspiel am letzten Spieltag vor 60.000 im Niedersachsenstadion bestritten. Wenn ihr die Folge aufmerksam gehört habt, dann wisst ihr das natürlich. Ne? Ihr erinnert euch an den Englischunterricht früher, Listen and Comprehensive. Ne? Also habt ihr gut aufgepasst oder müsst ihr jetzt nochmal zurückspulen. Genau. Und auf Instagram findet ihr dann alle Teilnahmebedingungen. Und wenn ihr die richtige Antwort gebt und richtig mitmacht, dann könnt ihr euch gegebenenfalls bei Nanos Football Jerseys ein 96 Trikot mit Unterschrift des Spielers abholen. Und somit beenden wir eine
lange,
hoffnungsvolle,
geile,
schöne,
positive,
mega
Folge.
Stark.
Und sehen uns, hören uns nächste Woche wieder nach dem Heimspiel gegen Münster. Bis dahin, bleibt konstruktiv, bleibt positiv, bleibt heiß und konzentriert und angespannt und
geil.
Und
vamos.
Ciao.
Ciao. Ciao, ciao.
Peace.